Entschuldigen Sie, Sie haben, ich habe gesehen, Sie haben hier den Wirtschaftsspiegel. Kann ich den vielleicht mal?
Nee, das ist Bussi-Bär.
Ach so, Bussi. Und? Na, das ist nichts für mich.
Ich bin auch noch nicht ganz durch. Was haben Sie
da? Ja, geben Sie mir doch bitte. Hallo.
Ja.
Geben Sie bitte. Hey, ja, lassen Sie los.
Bitte.
Lassen Sie den Bussi-Bär
los. Ich bin noch nicht fertig.
Bitte, geben Sie mir bitte den Bussi-Bär jetzt.
Nein.
Mir ist langweilig.
Moment mal.
Was sind Sie? Was denn?
Das kann doch jetzt nicht sein.
Ja, was?
Sind Sie Wolfgang Wodak?
Ja, wie haben Sie mich denn erkannt?
Ja, an Ihrem ungepflegten Äußeren habe ich Sie erkannt.
Ja, aber Sie brauchen was sagen
mit Ihrem Fusselbart.
Ja, und Sie mit Ihren lockigen Fettgewölle jetzt. auf dem Gesicht.
Also hören Sie mal, ich habe einen Podcast.
Ein Podcast?
Ja.
Ach, Moment mal, jetzt erkenne ich Sie.
Ich habe einen
Podcast. Nachdem Sie endlich das Bussi-Bär heften. Ja, ich erkenne Sie schon.
Ja, nehmen Sie doch das Bussi-Bär. Hier, bitteschön.
Ja, danke. Sie sind Drosten, nicht wahr? Dieser schmierige Virologe von der Charité, nicht wahr?
Das bin ich nicht.
Ach so, ja. Nein. Das wollen Sie mir jetzt erzählen. Okay, wer sind Sie denn sonst?
Ich bin auf jeden Fall, das wäre ja unverantwortlich, wenn ich jetzt hier beim Friseur sitzen würde mit Ihnen.
Das stimmt. Was haben Sie denn überhaupt zu suchen, Herr Drosten?
Ich bin...
Sich die fettigen Haare abschneiden
lassen, was? Ich sag's Ihnen nur noch einmal.
Ist die Epidemie doch nicht so schlimm? Kann es sein, dass Sie sich vielleicht selber Sachen herausnehmen, die Sie gegen die
Also Sie hören Sie predigen? Mal, erstens bin ich, na gut, ich bin Christian Drosten, aber sagen Sie es nicht weiter, dass ich jetzt beim Friseur bin. Meine Frau, es liegt an meiner Frau. Meine Frau hat zu mir gesagt, ich würde auch nicht mehr aussehen. Und sie, aber sie müssen das für sich behalten, dass ich hier zum Friseur gehe. Ich behalte es dann auch für mich, dass sie zum Friseur gehen. Weil
ja, mir ist das doch egal. Ich habe ja schon von Anfang an gesagt,
ja, dass aber ich zum Friseur gehen. Ihnen sieht man das ja nicht an.
Was?
Dass sie zum Friseur gehen.
Ach so.
Ich,
ja. Also, nein.
Ich,
ja, doch, schon. Ich habe gesagt, Sie haben doch.
Mit Ihrem Fusselbart.
Sie haben doch Ihre, also... Ich verbiete mir das. Ich verbiete mir das, Herr Drosten.
Ich
verbiete mir das mit Ihrem Podcast.
Ich
habe ein Video auf YouTube.
Zu Hause.
Ich habe ein Video auf YouTube.
Ja, das kann nicht jeder sagen. Zeigen Sie doch mal.
Hier.
Ja, das, scheiße. Das ist doch kein, das ist doch kein YouTube. Das ist doch Radio Z.
Es ist auch was so Ähnliches. Es ist auch neue Medien.
Was läuft da denn jetzt? Komm, geben Sie mir mal einen Kopfhörer. Geben Sie mir mal.
Ja, nein.
Und jetzt legen Sie den Fussi-Bär weg.
Also bitte. Na gut, also ich höre hier gerade nebenbei, während ich auf meinen Friseurtermin warte, den ich übrigens schon vor Wochen ausgemacht habe, weil
ich
habe keine Angst. Ja, und ich höre mir einfach Kultursendungen an. Hier zum Beispiel läuft jetzt auf Radio Z Eisenbart und Meisendraht, nicht wahr? Das Magazin für Eigenart. Und das versüßt mir die Wartezeit, wenn nicht so Fusselköpfe dazwischen grätschen.
Ja, darf ich mal vielleicht mithören?
Naja. Wenn's sein muss.
Eisenbart und Meisendraht.
Mit Professor Dr. Hartmut Eisenbart
und Magdalena Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Nochmal.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Coole Literatur, nice interpretiert.
Literatur.
Nice interpretiert.
Eisenbart und Meisendraht.
Das Magazin für Eigenart.
Vielleicht wird's gut.
Ja, herzlich willkommen bei Eisenbad und Meisendraht. Wie immer am 4. Sonntag im Monat.
Und auf Radio Z, Herr Eisenbart, vielleicht. Danke. Wollen Sie vielleicht unseren kleinen Heimatsender auch erwähnen?
Danke.
Wäre das möglich? Ich bin ein bisschen, ich muss sagen, hallo, liebe ZuhörerInnen, Magdalena Meisendraht, mein Name. Wir sind ja immer noch ausgesperrt aus dem Studio.
Ja.
Also Radio Z hat die heiligen Hallen für den, Mitgliederverkehr geschlossen. Und wir müssen schauen, wo wir bleiben, nicht wahr, Herr Eisenbart?
Wo bleiben Sie?
Sind wir beide nicht systemrelevant für Radio Z.
Ja.
Das muss ich jetzt aber schon mal sagen, dass sich da die Kultur wieder hinten anstellen muss.
Naja, gut.
Das halte ich für schwierig.
Es ist ja schon so, dass wir trotzdem noch senden dürfen, immerhin. Könnte ja auch sein.
Dass man uns ganz verbietet, meinen Sie?
Dass man sagt, jetzt kommen nur noch interessante Sendungen mit tagesaktuellen. Aber da müssen wir vielleicht ein bisschen tagespolitischer und aktueller sein, vielleicht. Vielleicht ein bisschen mehr englische Wortschätze in unsere Sendung einbauen.
Ja. Das stimmt, Herr Eisenbart. Vielleicht werden wir das diese Sendung auch einfach mal ein bisschen tun, denn unsere Sendung steht ja heute unter einer Überschrift, wie jede Sendung.
Die ist ja Englisch.
Und es ist ja Englisch, nicht wahr?
Nicht. Hype.
Hype.
Das versteht man vielleicht über Telefon nicht so gut, aber es geht um Hype.
Hype. Also quasi ein Wort, das eine...
Ja.
Hype...
Schlückchen Kaffee. Also
eine Hyperbel beschreibt. Ja, Kaffee, danke... Geben Sie mal... Moment.
Ja, das ist jetzt schwierig. Ich kann Sie... Ja.
Na gut. Also jedenfalls Hype von... es ist quasi eine Hyperbel, wenn man das auf Deutsch übersetzt. Ich war eine Übersteigerung. Darüber soll es heute gehen. Das geht viel um moderne Medien,
moderne Medien.
Aufmerksamkeitsökonomie.
Aha.
Und Phänomene, nicht wahr? Internetphänomene,
ja.
Lauch-Culture, das geht ja
das
ganz weit
wieder.
Zurück.
Ja.
Ja, also ich sag nur Public Enemy, nicht wahr? Kennen Sie vielleicht?
Ja, nein.
Die haben ja schon im Mitte des 18. Jahrhunderts gesagt, glaub nicht an die Hyperbel.
Ja.
Und dem Motto wollen wir uns verschreiben. Und wir haben eine Vielzahl an Texten. Also Sie haben mir vorhin gefaxt, nicht wahr? Die Auswahl unserer Texte beziehungsweise die eingesandten Texte durchgefaxt.
Richtig.
Das waren seitenweise Literatur aus der Region, bio- und saisonal angebaut und gestochen
von unseren
AutorInnen. Ja?
Frau Meisendraht, wir sind ja unserer Lebensgrundlage entrissen. Wir müssen ja auch schauen, wo wir bleiben.
Das stimmt, ja.
Deswegen haben wir wieder einen Werbevertrag mit vielen Firmen abgeschlossen und hier kommt ein bisschen
nein,
Werbung.
Ach nein, schon wieder diese unsäglichen... Herr Eisenbart, ich hab...
Werbung
ich
hat auch
doch
was
gesagt,
mit
wir so,
Hype
wir könnten,
zu tun.
Ach,
hier
ist das jetzt nötig?
Ein bisschen Werbung für Sie.
Klingt dein Ohrhörer auch nicht gut? Ersetze zum drahtlosen Typ. Gut für Telefonieren. Hast du Halsweh? Knüpfe die Krämpfe mit Massagenkissen auf. Göttliches Gefühl. Krümme dich nicht. Gerade Halter für jeden. Schmerzen weg.
Tolle Produkttipps gibt es wie immer bei Eisenbart und Meisendraht. Und es geht ja heute um den Hype. Und Werbung ist ja auch immer Hype. Also, was ist denn ein Hype, Frau Meisendraht?
Ja, das ist gar nicht so einfach, Eisenbart. Das ist ein... ich möchte zuerst mal anmerken, Hype ist ja sowohl ein sehr altes als auch ein sehr neues Phänomen.
Aha.
Also man könnte sagen, Hype ist ein kurz anhaltendes Medienereignis,
ja.
Das quasi, das zu, es ist schwierig zu definieren. Lassen Sie mich kurz die Worte finden.
Ja.
Also es ist meistens kurzlebig und in den Medien vorkommende Phänomene, die plötzlich an Wichtigkeit künstlich zunehmen. Aha. Und dann eine gewisse Zeit anhalten und dann wie eine Mode quasi wieder abflauen.
Ja.
Nicht wahr? Also ein Hype. Vielleicht, weiß ich nicht. Man könnte jetzt zum Beispiel, wenn man in die Literatur geht, nicht wahr, könnte man sagen, ein moderner Hype wäre zum Beispiel die Twilight-Saga, nicht wahr? Also diese Vampire, die in der Sonne glitzern, in einem Buch drinnen. Und die plötzlich überall zu sehen sind, also alles voller Vampire auf den Straßen, die Menschen flippen vollkommen aus.
Ich habe ein Beispiel zum Thema Vampire. Hier kommt ein Text von Theobald Fuchs.
Vampire, 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 Vampire. Sie saugen. Vampire sind gut.
Ida überragte die füllige Sekretärin, die am Kopierer stand, um 1,5 Kopflängen. Die Dame kopierte mühsam Seiten aus einem Buch und stellte sich dabei so ungeschickt an, dass die Kopien zur Hälfte komplett schwarz waren.
Hübsch sieht das aus. Aber brauchen Sie noch lange?
Ich wollte eigentlich erst Mittag machen und danach dann fertig.
Ida hatte keine Eile. Sie schlenderte zurück in ihr Büro. Die Sekretärin setzte sich an ihren Tisch und begann ein Butterbrot zu kauen, wobei ihr Brösel aus dem Mundwinkel rieselten. Etwa 2 Stunden später machte Ida einen weiteren Anlauf. Diesmal war der Kopierer frei. Aber der Papiereinzug war hoffnungslos verstopft, weil der letzte Benutzer der Maschine, anstatt den Papierstau zu beseitigen, hemmungslos immer wieder versucht hatte, eine weitere Kopie anzufertigen. Ida telefonierte mit dem Haustechniker. Sie wählte die Nummer aus dem Gedächtnis, denn die Nummer, die am Gerät angeschrieben stand, war, wie sie aus eigener Erfahrung wusste, falsch.
Sie wissen, weshalb ich anrufe.
Damit war das Gespräch dann auch schon wieder vorbei. Ida ging in ihr Büro und begann zu warten. Sie kramte aus der Seitentasche ihres schwarzen Kleides eine Schachtel Zigaretten und ein Feuerzeug. Sie rauchte ungestört, denn sie hatte den Feuermelder an der Decke eigenhändig die Drähte abgezwickt. Ida war lange genug bei der Firma, um aus den Geräuschen, die vom Flur her zu ihr drangen, schließen zu können, dass der Haustechniker kam. Einen ellenlangen Fluch ausstieß, als er die Schweinerei im Kopierer erblickte und dann das Problem innerhalb von 2 Minuten behob. Leider hörte Ida auch, wie sofort, kaum dass sich die Tür hinter dem Haustechniker geschlossen hatte, der Sachbearbeiter, der ein Büro schräg über den Gang bewohnte, zum Kopierer eilte. Sie würde noch ein wenig warten müssen. Ida langweilte sich noch einen Ticken mehr und griff zum Telefon, um ihre Tante Mathilda anzurufen.
Hallo, Tante Mathilda. Ich kann leider noch nichts Genaueres berichten. Mir sind hier ein paar Dinge dazwischen gekommen.
Ach, Ida, bin ich froh, dass du anrufst. Dein Onkel Serban ist heute wieder mal kaum zu ertragen. Er will seinen schattenlosen Doppelgänger zu den Leuten ins Vorderhaus schicken, weil die gestern Nacht bis 3 Uhr früh gefeiert haben.
Begann Tante Mathilda zu lamentieren.
Aber was ist daran verwerflich? Serban will nun mal nachts in Ruhe seine Zeitung lesen. Und der schattenlose Doppelgänger hat sich doch bewährt.
Fragte Ida und bemühte sich um Sachlichkeit.
Bei den Russen, ja. Aber die von gestern sind sicher keine Orthodoxen. Ich fürchte sogar, die sind Italiener.
Rief Mathilda in äußerster Verzweiflung.
Beruhige dich, Tantchen. Ich schaue heute nach der Arbeit bei euch auf einen Sprung vorbei und wir überlegen in Ruhe, wie wir die Leute im Vorderhaus quälen können, okay? Ich muss jetzt weitermachen, sonst läuft mir die Zeit davon. Bis später.
Ida legte auf, atmete tief durch und machte sich zum 3. Mal an diesem Tag auf zum Kopiergerät. Aber auch sonst hätte sie nichts zu tun gehabt. Der Fotokopierer stand dieses Mal verlassen da. Als ob er sich schon den ganzen Tag genauso wie Ida langweilen würde. Ida klappte den Deckel, der die Mechanik des automatischen Einzugs in sich birgt, nach hinten weg. Auf der Glasplatte für die Vorlagen lag ein Brief, den ihr Kollege von schräg gegenüber offensichtlich vorhin vergessen hatte. Er hatte es wohl eilig gehabt, dachte Ida, denn der Brief war an ihn adressiert und stammte von einem Inkassobüro, das ausstehende Spielschulden anmahnte, die er in einem Spielautomaten-Center gemacht hatte. Ida überflog das Schreiben und lächelte, als sie das Wort Pfändungsbefehl las. Sie legte den Brief auf das nebenanstehende Faxgerät, damit noch viele weitere Kollegen ihn lesen konnten, griff tief in ihr schwarzes Kleid und zog vorsichtig ihre Hände wieder heraus, die sie um etwas Kleines, Empfindliches geschlossen hatte. Behutsam setzte sie eine zerzauste Fledermaus auf die Glasplatte und breitete mit ihren dünnen, weißen Fingern die Flügel des Tieres aus. Sie klappte den Deckel der Maschine wieder herab, achtete jedoch darauf, dass zwischen diesem und der Glasplatte ausreichend Raum für das kleine Lebewesen blieb. 10 Minuten später saß Ida wieder an ihrem Schreibtisch. Aus dem Aschenbecher stieg ein dünner Rauchfaden, fast senkrecht nach oben. Doch Ida war so vertieft in die Fotokopien der kleinen Fledermaus, die sie wieder sicher unter ihr Kleid verstaut hatte, dass sie gerade nicht an ihre Zigarette denken konnte.
Da haben wir es ja schon. Den 1000 heulenden Höllenhunden sei es gepriesen.
Sie griff zum Telefon und wählte die Nummer ihrer Tante Mathilda.
Ich weiß jetzt, was dem kleinen Hermann fehlt. Er muss einen Zahn gefressen haben, der ihm im Magen liegen geblieben ist. Wie ich es mir erhofft hatte, hat die Lampe des Kopierers deinen kleinen Schatz wunderbar durchleuchtet. Ich konnte das Ding in der Fotokopie ganz deutlich erkennen. Es ist ein menschlicher Backenzahn.
Das sind wenigstens einmal gute Nachrichten,
sagte Mathilda am anderen Ende der Leitung und Ida konnte die Erleichterung an ihrer Stimme hören.
2 Tage Diät werden genügen und schon ist er wieder auf dem Damm. Bei deinem Onkel hat das bisher auch jedes Mal funktioniert, wenn er sich überfressen hat.
Ida verließ ihr Büro kurz nach 5. Draußen war es schon dunkel, aber sie behielt ihre Sonnenbrille, die sie schon den ganzen Tag getragen hatte, auf der Nase. Sie fischte ihren Schlüsselbund aus der Tasche, an dem die Knochen erlegter und erlegener Geschöpfe baumelten. Dann stieg sie in ihr silbernes Auto und startete den Motor. Als sie den Rückwärtsgang einlegte, seilte sich vom Dachhimmel eine kleine schwarze Spinne ab und blieb direkt vor ihrer Nase hängen.
Na, Göring, war dir langweilig? Mir auch. Aber jetzt geht's nach Hause.
Die Spinne wippte an ihrem Faden, als ob sie nicken wollte. Und Ida fuhr los.
Amazon. Das Thema Hype ist ja auch ein vielseitig bespielbares. Und zwar haben unsere lieben Kollegen aus der Katana einen Abend gemacht mit dem Dia-Projektor. Der Abend hieß Kommando Romadur und da ging es um Hype auch schon einmal. Und zwar möchte ich mich da jetzt ein bisschen einer Definition von diesem Abend bedienen. Und zwar wurde da, der Hype wurde in eine Reihe von anderen Begriffen gesteckt, also quasi eingefügt, die mit diesem Begriff verwandt sind. Fällt Ihnen dazu ein Begriff ein, der so ähnlich ist wie Hype?
Naja, zum Beispiel Boom wäre da so das, etwas.
Ja.
Oder Meme, ein Meme.
Aha. Da können wir auch mal drüber reden, ja. Hype bezeichnet, zumindest nach der Definition von diesem Dia-Abend, einen kurzlebigen Interessenssteigerungssachen. Und wenn etwas noch länger anhält, also ein Hype muss ganz nicht so lang sein. Wenn etwas länger ist als ein Hype, dann nennt man das, Trend.
Mhm. Und wenn etwas länger ist als ein Trend, dann wird es zum
Zeitgeist.
Aha. Ja, da sind wir doch schon dem Problem oder beziehungsweise der Fragestellung auf der Spur.
Ja.
Wo hört ein Hype auf und wo fängt ein Trend an, nicht wahr?
Ja.
Wo ist Mode? Wo ist Zeitgeist, nicht wahr? Diese ganzen Buzzwörter sind ja auch ein ganz wichtiges Merkmal von Hypes, nicht wahr?
Ja.
Also, ich sag mal Produkte zum Beispiel. Es geht oft um Produkte oder um Artefakte.
Ja.
Die werden angereichert mit sogenannten Buzzwords.
Aha.
Das ist zum Beispiel...
Also Schlagwörtern.
Schlagwörter, nicht wahr? Und zum Beispiel fantastisch. Dann wird das noch mehr zum Hype. Und je mehr in diesem Chor des Lobpreisens eingestimmt wird,
ja,
desto gehypter sind wir dann, Herr Eisenbart.
Ja.
Das ist, finde ich, ein wichtiger Aspekt. Also ja, es geht auch um Paratextualisierung, nicht wahr? Also in Reviews zum Beispiel... Dann werden wir die größte Sendung der Welt,
ja,
und werden ganz gehypt sein. Und das ist sozusagen, wenn wir uns selber zum Hype machen, dann wäre das so.
Ja,
ich war
Herr
Eisenbart.
Wir sind ja auch schon bei Instagram.
Richtig, richtig, Herr Eisenbart. Und von dort aus ist es ja nur ein kleiner Katzensprung, nicht wahr, in die Höhen,
ja,
des Internet-Hypes.
Genau, ja, richtig.
Hier die Hyperbel. Da sprechen wir danach über die Hyperbel.
Ja.
Jetzt erstmal noch ein Text.
Hier kommt ein Text von Peter Momberg.
Was tun mit dem ganzen Klopapier? Wer kennt es nicht? Habe die Zeichen frühzeitig erkannt und in Klopapier investiert. Jetzt steht die Bude voll. Was tun? Ich brauche Luft zum Atmen. Skulpturen bauen, Klopapier einweichen und das Manacle formen, das euer Wohnzimmer bereichert. Könnt auch das Fensterbrett damit dekorieren. Die längste Küchenrolle. Alter Spruch, aber wenn ihr zu viel Klopapier habt, lieber mal Servietten sparen. Die sind keine Mangelware. Eine ganz tolle Idee kommt von meinem Sohn Roy. Er hat sein altes Stickeralbum geleert und sammelt jetzt verschiedene Motivklopapiere. Hat jemand noch Motivleuchtturm von Skymarkt? Mehr verbrauchen. Ganz einfach nochmal abwischen. Mumie King. Klingt etwas gruselig. Die Tempeldienerin, die auf eine potente Mumie trifft, war, als ich jung war, aber ein beliebtes Spiel, um wieder Joy zu empfinden. Auffahrt wischen. Wenn ihr Haus habt, könnt ihr eure blöde Auffahrt so von Schmutz befreien. Das freut auch eure Nachbarn, die wegen Quarantäne eure scheiß Auffahrt anstarren müssen. Klopapierschlacht. Ist lustig und bringt die Familie zusammen. Nebeneffekt: Angestaute Aggressionen können durch Klopapier-Warrior-Rollenspiele pädagogisch ausgelassen werden. Tapezieren. Wenn ihr Klopapier mit tollen Motiven habt, zum Beispiel Wald oder Ente, könnt ihr damit ein Zimmer tapezieren. Nehmt aber Tapetenkleister, sonst fällt es bald wieder auf den Boden. Das waren fürs Erste meine Vorschläge, was ich und meine Familie so mit dem Klopapier machen. Wenn ihr auch tolle Ideen habt, schreibt es doch einfach in die Kommentare.
Sie kennen sich ja auch mit Stilblüten aus und Stilmitteln auch.
Ja.
Erklären Sie uns doch mal die Hyperbel. Vielleicht können wir uns über diesen Begriff an das Thema auch ein bisschen herantasten.
Ja, Hyperbel gibt's ja aus der Mathematik.
Ja.
Das ist das Einzige, was ich nicht
studiert habe. Und in der Literatur?
Ach so, natürlich in der Literatur. Eine Übertreibung.
Ja?
Wenn
ja,
man jetzt sagt, Wie man das oft sieht in der Werbung zum Beispiel, wo der Superlativ falsch angewandt wird. Zum Beispiel, aha, der meist bestbezahlteste Künstler von Deutschland ist Helene Fischer.
Okay, ja.
Zum Beispiel.
Ach so.
Oder Mese.
Mese?
Oder Gerhard Richter.
Okay, und das sind Hypes? Meinen Sie, Helene Fischer ist ein Hype?
Helene Fischer ist eine Sängerin.
Ach so. Wollen wir über Memes noch kurz sprechen, Herr Eisenbart?
Ja, können wir gerne noch drüber reden, aber ich wollte Sie vorhin noch, also zu dem, was Sie vorhin gesagt haben, wollte ich noch ergänzen. Ein Hype ist zum Beispiel in der Literatur auch, Sie kennen es.
Ja?
Poesie kämpfen.
Poesiekämpfen.
Poesiekampf.
Ja, ach so, das ist ein Hype? Also Sie meinen jetzt diese Dichterschlägereien?
Ja, aber es ist, vielleicht ist es kein Hype mehr. Es ist auch schon länger als jetzt ein halbes Jahr. Ich glaube, es ist schon zum Trend aufgestiegen. Und wenn wir jetzt noch 10 Jahre warten und es gibt es immer noch, dann ist es vielleicht sogar Zeitgeist. Aber das können wir jetzt noch nicht sagen.
Ja, also aber dann sehen wir doch schon, die zeitliche Dimension ist ein ganz wichtiger Faktor beim sagen wir, Einfangen eines dieses Begriffs Hype.
Ja.
Ja, wir sind uns so einig, Herr Eisenbart. Ich weiß nicht, wo bleibt denn hier die Kontroverse?
Das frage ich mich auch. Hier kommt ein Text von Agathe Labus.
Alle haben alles, doch niemanden ist's genug. Alle jammern nur, wie schwer es ist, wie sich gar nichts tut. Ich selbst nehme mich da nicht aus. Auch ich will manchmal schreien, den heiligen Schein auflösen, nur sein. Wo verläuft die Grenze? Wo beginnt das Paradies? Wo trifft Macht auf Ohnmacht? Schizophrenie? Nur damit's dir besser geht, brauchst du mich nicht runterziehen. Scheint, als wären deine Wutausbrüche dein Benzin. Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Für diese Welt aus Neon und Plastik? Das kann ich kaum glauben. Das ist wohl ein Scherz. Für diese Welt aus Neon und Plastik? Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Kommerz, Konsum, Hipstertum. Wir tun doch nur alles, um dazu zu gehören. Um geliebt zu werden, um uns nicht selbst zu zerstören. Wir liegen brach und schweigen gemeinsam. Halten fest. Das stresst mich so. Null Risiko, dass alles bleibt, wie es ist. Das Private ist politisch. Schau dich doch nur mal um. Ich denk nach und zerbreche mir den Kopf. Aus meinem Schopfe zieh ich all das heraus. Und dafür erwartet manch einer Applaus. Wirklich nichts, nichts, nichts ist sicher und hält ewig. Und alles, was gewesen ist, ist irgendwie immer noch da. Mich hält nicht viel im Leben. Nur die Liebe und der Mut zur Veränderung. Oh ja. Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Was hält dich am Laufen? Wofür schlägt dein Herz? Für diese Welt aus Neon und Plastik? Das kann ich kaum glauben, das ist wohl ein Scherz. Für diese Welt aus Neon und Plastik? Was hält dich am Laufen? Und wofür schlägt dein Herz?
Wir huschen hier durch dieses reichhaltige Thema, Herr Eisenbart, und ich habe das Gefühl, wir hatten ja am Anfang etwas technische Schwierigkeiten, unsere Räumlichkeiten bei uns zu Hause umzurüsten auf diese neuen Medien. Nicht wahr, Herr Eisenbart? Ich habe gehört, Sie haben noch einen alten Lochkartenrechner gehabt zu Hause.
Ja, stimmt.
Das hat nicht funktioniert mit dem Audiotreiber, habe ich gehört. Das war nicht kompatibel. Und dann jetzt sind Sie auch voll auf Zack. Es gibt ja auch Hypes, die sich auf Vergangenes beziehen.
Richtig.
Zum Beispiel unter dem Schlagwort der Retromanie, nicht wahr? Ja. Also
Retro-Trend.
Retro-Trend, nicht wahr? Also wenn zum Beispiel Künstler sagen, ich mal jetzt Klötze, die dann ein Bild ergeben.
Ja.
Und das sieht aus wie damals, als ich jung war.
Ja.
Und so ungefähr
dem,
muss man sagen.
Auf dem Spielemarkt ist das sehr beliebt. In der Musik ist das sehr beliebt.
Ja,
Bands,
stimmt.
Bands, die sich anhören, als wären sie in der Zeit, wo sie noch nicht mal geboren sind, als wären die da schon auf Woodstock gegangen, zum Beispiel.
Ja.
So wie ich.
Ja, das ist richtig. Also, das ist ja auch so etwas, ein Phänomen vielleicht, ein Hype, vielleicht ist es sogar schon Zeitgeist, ich weiß es nicht, aber diese Rückwärtsgewandtheit von der aktuellen Kultur,
ja.
Also sich an alte Sachen anlehnen, das lässt sich schon beobachten.
Das gab es aber auch schon immer.
Das gab es schon immer,
also richtig. Also es gab schon immer eine Rückbesinnung, eine Renaissance, sagen wir mal.
Stimmt, stimmt, nicht wahr? Albrecht Dürer zum Beispiel hat das ja auch gemacht. Richtig,
Dürer zum Beispiel in Nürnberg.
Ja, der hat auch gesagt, ich finde es schön, wenn das wieder so Neonfarben alles ist.
Ja.
Und dann so einfache Low-Poly-Modelle,
ja,
zum Beispiel über Straßen fahren, und hat das dann in seinem Werk auch gewürdigt, nicht wahr?
Genau.
Hat seine Formen abstrahiert.
Die Hände, die so diesen... Die
Joystick umklammern, richtig, Herr Eisenbart.
Oder so der Hase, der so die Arme so macht, wie die coolen Kinder heutzutage, so Deppen.
Richtig, richtig. Und eine YOLO-Kappe auf den Ohren hat, wenn die Ohren die dann an den Seiten noch so... Ja, sehr schön, Herr Eisenbart.
Also, ja, und vom Haas kommen wir jetzt zum Harz, zur Heizung auf 2,5. Die haben uns die coolsten neuen Trends und Hypes unter die Lupe genommen und sagen uns mal, wie das so ist.
Wir sind wieder da. Ferdinand Niemann.
Und Andreas Unteregge.
Vom Kult-Podcast. Aber heute drehen wir nicht die Heizung, sondern den Hypezug auf 2,5. Wir haben wieder unseren feinen Zwirn aus dem Schrank geholt und angezogen, denn heute ist wieder Eisenbart- und Meisendrahtsonntag. Das heißt für uns, wir sind wieder im Radio. Hallo Mama, ich grüße dich.
Hallo Papa.
Mal sind es Aktionen oder Events, die gehypt werden, mal aber auch, und das ist noch viel schlimmer, sind es Personen. Wieso Personen halb schlimmer ist? Das kann jeder beantworten, der schon mal ein Video von Felix Lobrecht in seiner Timeline hatte.
Doch 2020 ging es nicht nur um Personenhypes, nein, auch Sportevents, TV-Serien oder verschiedene andere Dinge wurden gehypt. Deshalb stellen wir euch jetzt die besten Hypes des Jahres 2020 vor. Auf Platz 5, Tiger King.
Die Netflix-Serie, die du nicht gesehen hast, habe ich recht, Andi?
Das ist absolut richtig.
Ich habe sie auch nicht gesehen. Keiner von uns hat sie gesehen. Andi, wollen wir doch ein bisschen Zeit füllen, indem wir über eine Serie reden, die keiner von uns gesehen hat?
Nein.
Dankeschön, das sehe ich nämlich ganz genauso. Auf Platz 4, der Dritte Weltkrieg. Die Lage zwischen dem Iran und der USA war teilweise extremst angespannt und plötzlich, so man dem Internet Glauben schenkt, war auch ein Dritter Weltkrieg nicht mehr weit entfernt. Doch die meisten schienen dieses drohende Ereignis scheinbar lustig zu finden. Ein Weltkrieg? Als Grundlage für edgy, sarkastische Tweets? Teilweise schien es, als warte das Internet nur darauf, dass die politische Lage explodiert. Dabei, und es ist irgendwie traurig, dass man es so betonen muss, wäre ein dritter Weltkrieg ja alles, aber ganz sicher nicht lustig. Aber das hätten die Twitter-Komiker früher oder später wohl auch realisiert. Spätestens dann nämlich, wenn sie nicht mehr hätten, zum Friseur gehen können.
Auf Platz 3, der FC Liverpool in der Premier League. Sie waren sicher geglaubter Meister. Kloppo, kloppo, kloppo. Was nu? Es bleibt spannend. Auf Platz 2, unser Weihnachtsspezial. Die spektakuläre Promophase unseres Erfolgspodcasts Heizung auf 2,5 kulminierte in Veröffentlichung des Weihnachtsspezials. Überall nachzuhören, wo es Podcasts gibt. Und ließ sogar den größten Weihnachtsmuffel nicht stillsitzen.
Zum Schluss etwas, das über allem steht im Jahr 2020. Es ist gar sinnbildlich für 2020. Etwas, das uns alle und unsere aller Alltag betrifft. Etwas, das uns vermutlich auch noch in den kommenden Jahren verfolgen wird. Es hat sich in unser aller Leben geschlichen, obwohl niemand von uns je danach gefragt hätte. Ich meine, wir brauchen nur mal einkaufen gehen und wir merken, es ist nicht mehr so wie früher. Es ist Gesprächsthema Nummer 1 in 2020 und deshalb auch vollkommen zu Recht auf Platz Nummer 1 in unserer Liste. Und spätestens jetzt dürfte auch der letzten Person klar sein, wovon wir sprechen. Auf Platz 1 der größten Hypes in 2020 ist die Einführung der Kassenbonpflicht. Ein absolut würdiger Platz 1. Ich denke, da sind wir uns alle einig. Damit haben wir unsere Top 5 auch dieses Mal wieder erfolgreich zum Ende gebracht. Wir bedanken uns bei euch fürs Zuhören, freuen uns, dass wir wieder dabei sein durften und wünschen euch noch viel Spaß mit der restlichen Folge Eisenbart und Meisendraht.
Tschüss!
Das waren Heizung auf 2,5, Andreas Unterecke und Ferdinand Niemann.
Auch ein Podcast.
Ein Podcast-Projekt.
Kann man ja auch mal sagen. Können Sie abonnieren? Ja,
kann man wohl sagen.
Wenn Sie auf den Hype-Train mit aufspringen
richtig,
wollen.
Richtig, denn Podcast ist ja auch sowas wie ein Hype.
Wollen wir noch ein bisschen über klassische Literatur und Hype sprechen, ja. Herr Eisenbart? Ich weiß nicht, haben Sie vielleicht, ich weiß nicht, haben es vorhin schon kurz angeschnitten, das Thema, aber bei uns ist ja traditionell immer, dass wir unsere Themen in den Kontext der klassischen Literaturgeschichte hineinstellen wollen, nicht
richtig.
Wahr? Können Sie da vielleicht gleich anknüpfen und schon mal ein paar Beispiele nennen? Oder ist das zu viel verlangt?
Berühmte Beispiele für Trend, für Hype.
Ja.
Da haben wir zum Beispiel den Werther-Effekt.
Sehr gut, Herr Eisenbart.
Das ist ein Hype gewesen.
Geben Sie es Ihnen. Geben Sie es Ihnen.
Zwar,
los.
Wo Sie sehen, dass alle jungen Menschen plötzlich sich die gleichen Klamotten angezogen haben. Gelbe Weste, blaues Hemd und dann langweilige Briefromane geschrieben haben. Das ist der Werther-Effekt.
Das ist sehr gut, Herr Eisenbart, dass Sie das ansprechen. Denn dieser Werther-Effekt, wie Sie ihn gerade beschrieben haben, nicht wahr? Also das Nachahmen von Romanfiguren, so eine Art kurzes Aufblitzen einer, eines Phänomens, nicht wahr? Das ist ja Hype par excellence.
Yes.
Und es illustriert uns auch sehr schön, was eine weitere Eigenschaft eines Hypes ist, nicht wahr? Nämlich die Unvorhersehbarkeit, nicht wahr? Ich denke mal, Goethe wird sich in seiner Studierstube, als er diese lustigen Briefe geschrieben hat, nicht gedacht haben, so, ich hoffe mal, dass jetzt die jungen Leute anfangen, sich dann so zu verhalten wie meine Romanfigur.
Und plötzlich alle Männer haben was mit verheirateten Frauen angefangen. Ne? Das war der Werther-Effekt.
Richtig, und das wollte ja eigentlich Goethe, war ja nicht seine Absicht, mutmaße ich mal. Und da sehen Sie ein schönes Beispiel für die Unplanbarkeit von Hypes, nicht wahr? Sie kommen aus dem Nichts und sie verschwinden dahin auch wieder zurück.
Ja, warum
sonst
eigentlich,
werden sie
Frau Meisendraht? Warum?
Warum?
Warum ist das so?
Ich glaube, das hängt mit Erwartungshaltungen zusammen, Herr Eisenbart. Wenn Sie am Anfang eines Hypes stehen, dann sind alle total begeistert, nicht wahr? Und erwarten ganz viel von diesem Ding. Und dann wird das aber nicht gelost, dieses Versprechen, nicht wahr?
Ja, das ist ein bisschen wie mit Eisenbart und Meisendraht. Wir haben auch gedacht, dass jetzt kommt ein Hype. Vielleicht müssen wir lustige Mützen anziehen. Wäre das was?
Das wäre was. Eine YOLO-Mütze vielleicht und Hasenohren.
Oder diese Brillen mit den Gittern. Oder wir überlegen uns auf jeden Fall was. Vielleicht finden wir in den nächsten Produkthinweisen etwas, wo wir uns eindecken können damit. Und vielleicht wird das uns auf den Hypezug befördern.
Zurückschieben.
Hören wir doch mal rein.
Schatz, hast du das Anti-Schnarch-Armand an? Wunderbare Erholung. Würdest du deinen Freund Lebensgefährte beschenken? Messgerät mit LED-Display. Ständiges Schnarchen. Er soll den komfortablen Riemen anlegen. Wird nie schnarchen.
E-Zigaretten, Frau Meisendraht. Das ist ja auch so ein Hype.
Ja, ist so ein Hype.
Habe ich Sie da erwischt?
Ich weiß nicht, was meinen Sie denn, Herr Eisenbart?
Ich glaube, Sie haben ein bisschen von der E-Zigarette genascht.
Herr Eisenbart.
Die jungen Leute von heute, die rauchen ja nicht mehr.
Erdbeer-Bubblegum zum Beispiel.
Ja, zum Beispiel sowas. Das ist doch keine Zigarette.
Ist es ja auch nicht, da haben Sie schon recht, Herr Eisbart. Aber ich wollte eigentlich mit Ihnen über was anderes reden. Wir hatten es gerade in der Moderation vorher mit den eingelösten Versprechen, nicht wahr? Ein Hype hat immer, also gerade wenn er aus der Richtung der Werbung kommt,
ja,
immer, also ich möchte das mit den Worten von Georg Seblen oder so heißt der Mann.
Aha.
Ein Feuilletonist.
Das klingt sehr stichhaltig. Georg Seblen.
Ja, richtig. Das B, das hatte hier mein Computer das hat.
German,
hat das
German B sagen auch die Amerikaner. German ja, B. Ja.
But, aber hat das scharfe S.
It's not B, it's a S. Georg Seblen.
Sie kennen den Mann? Sie ja, kennen
ich,
den Mann?
Ich kenne den Mann.
Können Sie die Hand, können Sie Ihre Hand für ihn ins Feuer legen?
Ja, der ist ein guter Freund von Christian Schmidt, der uns diese schönen Werbetexte geschickt hat.
Ja, dann hören wir doch gleich und kurz mal rein, was er zum, was wie er Hype definiert vielleicht.
Gerne.
Also dieser Feuilletonist definiert den Hype als Hype als eine kapitalistische Kulturtechnik, als in Anführungsstrichen großes Versprechen und deutet sie als Symptom der Krise auf dem Gebiet der Ökonomie und Kultur.
Aha.
Also es wird quasi ein Versprechen, nach dieser Logik folgend ein Versprechen aufgebaut, nicht ja, aufgebauscht fast schon, nicht wahr? Also ein ja, Ding verspricht etwas zu sein
ja,
und dieser Herr deutet es dann als ein Symptom der spätkapitalistischen Ökonomie. Also wir kippen jetzt in unser Feuer des Hypes, kippen wir noch eine Prise, nicht wahr, Kapitalismuskritik hinein. Also es geht darum, Dinge aufzubauschen, große Versprechen aufzubauen, um etwas zu verkaufen, was den Schneid nicht wert ist, nicht wahr, Herr Eisenbart?
Ja.
Können Sie damit mitgehen, mit ja, dieser Einschätzung?
Ja, ein sehr guter, ein sehr kluger Mann, der offenbar sich auch schon umgeguckt hat, wie das funktioniert mit den Hypes. Das ja, ist ja, da, ich würde mal sagen, gutes Beispiel ist ja E-Scooter.
E-Scooter, ja, richtig. Jetzt stehen Sie herum und ich hab heute ein Video gesehen, nicht wahr? Ich bin ja immer auf diesem Videoportal, also Video- und Nachrichtenportalen unterwegs und ich weiß nicht, ob Sie es wissen, aber Tauben und Ratten haben ja momentan kein leichtes Leben, nicht ja, wahr? Wir sind ja im Full-Lockdown zum Teil ja, unterwegs. Und die haben sich ja ernährt von den Überresten, was der Mensch da so auf die Straße hinausgeworfen hat.
Ja.
Das gibt es jetzt nicht mehr so viel und deswegen sind die Tauben und die Ratten haben eine unheilige Allianz gebildet und haben sich kapern jetzt diese E-Roller
ja,
und fahren damit quasi durch die Straßen und terrorisieren ja, die Menschen, die da noch unterwegs sind.
Das ist wirklich also unglaublich, was Sie hier erzählen. Das ist ja Wahnsinn. Da, ich finde, dagegen muss man was machen.
Ja, was vielleicht könnten wir denn tun?
Ich weiß es. Ich darüber können wir uns auf jeden Fall mal Gedanken machen. Ich glaube, ich habe hier gerade noch einen Text entdeckt von Bakowski.
Manchmal gibt es einen Musikakt, der einfach den Nerv der Zeit trifft. Leute wie Elvis Presley, die Beatles, Falco oder Madonna. Doch in den frühen 90er Jahren gab es nur eine Band, die überhaupt etwas zu sagen hatte. Scooter. Mit dem äußerst genialen Frontmann H.P. Baxter. Im Jahre 1994 gab es nur ein Lied, das man hörte, wenn man auf sich etwas hielt. Hyper Hyper wurde international, weltweit, auf allen Sendefrequenzen und in jedem angesagten Club auf- und abgespielt. Natürlich hatte auch ich die Single auf CD gekauft. Ich war damals 8 Jahre alt und konnte den Refrain auswendig. Ganz zum Missfallen meiner Eltern. Während andere Kinder noch Flöte spielten, bettelte ich um Synthesizer-Unterricht. Doch den gab es in meiner Stadt zu der Zeit einfach nicht. Ich schrieb einen Brief an Hans-Peter Baxter. Sie sind mein Idol. Ich bin so aufgeregt. Ich kann es gar nicht glauben, dass Sie diesen Text lesen werden. Scooter ist die beste Band. Hyper Hyper ist ein Meilenstein. Ich könnte platzen vor Freude. Also, ich würde gerne Synthesizer-Unterricht nehmen. Können Sie mir einen Tipp geben? Hochachtungsvoll. Punkt, Punkt, Punkt. Jeden Tag nach der Schule ging ich in das Büro meines Vaters und fragte, ob ich Post bekommen hätte. Ich ließ mich auch nach Tagen nicht entmutigen, baute mich wieder auf, indem ich hyper hyper in meinem Zimmer herauf und herunterspielen ließ. Meine Mutter war langsam genervt davon, stellte einmal sogar den Strom am Sicherungskasten ab. Sie schien meine Liebe zur elektronischen Tanzmusik nicht zu teilen. Nach 3 Wochen war es soweit. Ich kam von der Schule, ging in Vaters Büro und fragte nach der Post. Er sagte erst, ich muss dich leider enttäuschen, wieder nichts. Kurz bevor ich das Zimmer verlassen hätte, sagte er dann noch, warte doch, da ist etwas, und übergab mir den Umschlag. Ich rannte in mein Zimmer und öffnete behutsam den Briefumschlag. Ich fingerte eine Autogrammkarte und einen gedruckten Brief heraus. Hallo. Vielen Dank für deinen Brief. Wir sind per Du, dachte ich. Er hat mich sehr inspiriert. Als kleines Dankeschön schicke ich dir anbei eine Autogrammkarte. Beste Grüße, H.P. Baxter. Ich war außer Rand und Band. Ich platzte fast vor Freude, bis ich merkte, dass Hans-Peter gar nicht meine Frage nach dem Synthesizer-Unterricht beantwortet hatte. Es stand als Absenderadresse ein Postfach in Hamburg. Da war mir klar, ich muss nach Hamburg. Hier in Nürnberg geht nichts. Doch meine Eltern waren nicht erfreut über meine Umzugspläne. Ich hatte es mit Quengelei probiert, mit Argumenten und mit Dauerspielen von Hyper Hyper, bis mein Vater in mein Zimmer kam, mich anschrie. Was ich mir eigentlich dabei denken würde, dass er Ruhe brauche, um zu arbeiten, dass er mit dem Kopf arbeitet. Er nahm die Stereoanlage und die CD mit. Er kam zurück mit leeren Händen und nahm die Autogrammkarte von der Wand. Ich schrie, nein, nicht die, und wollte sie ihm aus der Hand reißen, doch er hielt sie stärker, so dass er und ich jeweils eine Hälfte in der Hand hatten. Meine Mutter kam kurz darauf und tröstete mich, zeigte mir eine Broschüre vom Klavierunterricht, sagte, dass wenn ich erst einmal Klavier spielen könnte, klassische Musik, würde es mir besser gehen. Von nun an musste ich täglich 4 Stunden Klavier spielen. Meine Eltern waren auch sonst strenger geworden. Ich durfte nicht mehr meine Freunde sehen. Nach der Schule hieß es Hausaufgaben machen, dann Klavier spielen. 2-mal die Woche kam ein Klavierlehrer zu mir. Die Jahre schritten voran. Ich vergaß Scooter völlig. Kurz nach meinem 18. Geburtstag packte ich meine 7 Sachen ein und zog aus. Ich hatte schon länger kein Wort mehr mit meinem Vater gewechselt. Jetzt nahm er mich kurz zur Seite und reichte mir einen braunen Umschlag. »Das hier gehört dir«, sagte er. Ich steckte den Umschlag mit zu den anderen Sachen in einen Karton. Als ich ihn ein paar Tage später öffnete, kamen zum Vorschein die Single »Hyper Hyper« und eine fein säuberlich geklebte Autogrammkarte. Ich war sofort wieder angefixt. Tage, Nächte lang hieß es bei mir nur noch »Hyper Hyper«, doch es war nicht mehr dasselbe. Es wurde einfach nicht mehr wie 1994. Vielleicht passt es guter einfach gut in die 90er Jahre. Vielleicht waren die jetzt vorbei. Als ich das begriff, stellte ich den CD-Spieler aus, legte mich aufs Bett und weinte, weinte und weinte.
I wasn't licensed to have one.
Also the minute they see me, fear me. I'm the epitome.
Das ist doch kein Metal.
A public enemy. Used, abused without clues. I refused to blow a fuse.
Komm, Eisendraht.
They even had it on the news.
Hä?
Don't believe the hype. Don't believe the hype.
Haben Sie ein Lied geschrieben, Frau Meisendraht?
Don't believe the hype.
Ist es das, was Sie mir sagen wollen?
Don't believe. Ich wollte ein kurzes literarisches Beispiel aus den Vereinigten Staaten mitbringen.
Ja.
Also hier singt eine Gruppe namens öffentlicher Gegner.
Aha.
Es besingt hier, dass man der Hyperbel nicht glauben soll.
Ah.
Und da wollte ich mit Ihnen kurz reden. Es ist ja auch ein Hip-Hop-Slang.
Ah,
nicht wahr?
Wusste so ich doch, dass Sie Hip-Hop machen.
Ja.
Früher haben Sie immer Metal gemacht.
Ich mache immer noch Metal, aber in diesen Zeiten ist ja auch die Hybridität ist ja auch ein Ding der modernen, der Postmoderne.
New Metal heißt es dann.
Richtig, New Metal.
Ich kenne mich aus, Sie wissen, Sie hätten das nicht gedacht, dass ich
das
mich
war
so
ja auch mal eine Zeit lang ein Hype oder auch Christen New Metal zum Beispiel.
Schön.
Als Subgenre, wo dann über Gott und die Welt gesungen wird.
Toll.
Aber hier diese jungen Herrschaften, damals noch jung, haben also sich quasi zum Thema gemacht, dass sie der Hyperbel nicht glauben. Und das sollten sie vielleicht auch manchmal tun.
Ja, gut, gefällt mir sehr
Dinge
gut.
Hinterfragen.
Ja, das mache ich ja sowieso
so
immer.
Okay, ich weiß nicht, ob das jetzt ein guter Einstieg war oder ob wir uns jetzt in ein moderationstechnisches Fiasko hinein manövriert haben.
Sie wissen, was man dann machen muss.
Was muss man machen?
Ein Text spielen. Hier kommt ein Text von Marius Geitz.
Alle meine Freunde gehen langsam vor die Hunde. Alle haben sie ein Thema, das sie heimlich quält. Dabei waren wir doch so fröhlich, so voller Vitalität. Das Verblassen passiert langsam, bald sind wir nicht mehr zu sehen. Wie konnte das passieren, vor allem ohne Knall, einfach nur vergehen, als waren wir niemals da? Wie konnte das passieren und vor allem, was ist jetzt? Wie können wir ausblenden, was nun zurückliegt?
Marius Geitz war das und wir sind immer noch unterwegs auf dem Hype-Train, nicht wahr?
Ja.
Mal ist es ein Schulz-Zug, auf dem man aufspringt.
Ja, richtig.
Den gab es ja auch, nicht wahr, den Schulz-Zug?
Ja.
Ja, tütüt, der Schulz-Zug ist aber dann schnell...
Ist schnell entgleist
am Schluss.
Wissen Sie, was für mich ein richtiger Hype ist?
Was ist ein richtiger Hype?
Radio Z.
Ah, aber ist... Oh...
Das ist
ein kurzlebiger Trend, der von überhöhten Versprechen getragen wird.
Ja,
ich weiß nicht, Eisenbahn.
Vielleicht eher doch nicht. Aber ich finde zumindest, es ist cool, wenn man sagt, ich höre Radio Z. Das habe ich jetzt, hätte ich zumindest. Also versuche ich immer, wenn ich die Freunde von meinem Enkel sehe, wenn die wieder da am Spielen sind. Die spielen immer mit diesen Handys. Dann sage ich immer, hört doch mal rein. Euer Opa hat eine schöne Sendung. Und also zumindest, ich versuche einen Hype zu erschaffen.
Ah,
ich sage dann immer, hier hört doch mal Radio Z. Vielleicht ist es noch kein Hype, aber ich habe gelernt, dass man das einfach behaupten muss.
Das stimmt.
Dass man da einfach sagen muss, dass das so ist. Wenn zum Beispiel jetzt plötzlich alle Waldmeister-Limonade trinken, dann hängt es ja auch damit zusammen, dass die das alle sagen. Das stimmt.
Das ist das, was ich vorhin gemeint habe mit dieser Paratextualisierung. Nicht wahr? Man muss darüber reden.
Ja.
Man muss quasi, zum Beispiel...
Das haben Sie dem Georg Seeslen zu verdanken.
Stimmt. Ja. Dem habe ich sowieso, grundsätzlich habe ich dem sehr viel zu verdanken.
Viel haben wir dem zu verdanken.
Ja, es gibt, das ist ja, ich meine, wir leben ja in wilden, also fast schon, wie soll ich sagen, vogelwilden Zeiten leben wir gerade, Herr Eisenbart. Ich meine, es grassiert, nicht wahr, ein Virus und wir haben uns dieses Thema ja nicht ausgesucht wegen oder durch das Virus, nicht wahr? Das war ja schon früher terminiert. Wir haben ja schon eine Planung, die geht ja weit zurück in die Vorherzeit, nicht wahr? Und es ist jetzt vielleicht etwas unglücklich, dass dieses Wort Also, ich meine, es geht nicht um gesundheitliche Viralität, sondern um Verbreitungskurven, nicht
wahr? Man sagt ja, es geht viral.
Richtig.
Oder es ist virales Marketing.
Richtig.
Weil es dem zugrunde liegt ja die Beobachtung von Medizinern, dass sich Viren exponentiell verbreiten. Das heißt, dass sie sich in einem gewissen Zeitraum verdoppeln. Also zumindest die Fälle sich verdoppeln. Also wenn wir jetzt eine Sendung machen für Radio Z, dann hören das vielleicht ein paar Leute sich an, bestimmt viele, hallo nach draußen, und die erzählen das dann ihren Freunden. Und wenn die das dann ihren Freunden erzählen, dass es Radio Z gibt, dann ist das fast wie
Also es ist keine Hyperbel, sondern es ist eine Exponentialfunktion.
Richtig. Unser Song um Ganz ist für nicht für Gerhard Schröder, sondern für Sie wissen noch, ich habe es wieder vergessen, für wen.
Ja, Sie haben gemeint, Sie haben was vorbereitet, Herr Eisenbart.
Ach so, ja, richtig.
Sie haben ein Einspielerchen. Wir sind ja dadurch, ich will das kurz erklären für die ZuhörerInnen, wir sind ja gerade nicht, wir können ja gerade nicht zusammen in einem Raum sitzen, weil Herr Eisenbart zur Risikogruppe gehört.
Ja.
Und deswegen wir natürlich uns besonders viel Mühe geben, diese soziale Distanz zu halten.
Ja, ich bin sehr gefährdet. Sehr. Ja. Ich freue mich auch über Post.
Ja, stimmt. Nein. Ich wollte nur erklären, deswegen haben wir uns geeinigt, Herr Eisenbart wird jetzt ein Liedlein selber intonieren und ich werde vielleicht spontan noch damit einsteigen, aber Sie haben etwas vorbereitet, weil das anders nicht ging.
Ja, so. Also ich hoffe, ich trete jetzt niemanden damit zu nahe, aber ich werde singen.
Oh je.
Ein Lied für Jean-Paul Sartre.
Richtig.
Der hatte Todestag, richtig?
Richtig, 40. Todestag, nicht wahr? Der berühmte französische Existenzialist, nicht wahr? Ein Denker vor dem Herrn, nicht wahr? Er war auch noch liaisonniert mit Simone de Beauvoir.
Genau.
Nicht wahr? Also auch eine wichtige Intellektuelle, und dieses Zweiergespann hat uns mit in die Moderne hinein. Also hat sich Gedanken gemacht auch über den Menschen und auch über das Sein und das Nichts. So.
One, two, three, four. Jean-Paul Sartre, du kleine Ratte, hast uns so viel Freude gemacht. Jean-Paul Sartre, weißt du noch die Platte, die du nie zurückgegeben hast? Das wird nie was. Komm mal rüber, Simone. Hör, wie schräg die singen, Simone. Hit it, Magdalena. We'll be right back.
sind die Lochis, erster Platz, Hitparade. Jean-Paul Sartre mit deinem Rollkragenpullover. An dir ist garantiert kein Musikkritiker verloren gegangen.
Justus und der Hype. Neck, neck, das können sie mir nix vormachen. Ne, lallte Justus. Der Wirt saß hinter dem Tresen auf einem Hocker und starrte in eine Zeitung mit vielen bunten Bildern. Justus stützte seinen schweren Kopf auf ein Pilzglas und redete weiter. Seine Worte blubberten undeutlich aus seinem Mund, doch da er immer so sprach, wusste niemand, wie sich seine Stimme wirklich anhörte. Besser hätte gewusst, denn es hörte sowieso niemand zu. Ich hatte sie alle, alle hatte ich. Den Beatles-Hype, den Mond-Hype, Männer-Hype, Frauen-Hype und Hitler-Hype. Nichts, was nicht schon Hype war. Bonsai-Hype, Bohai-Hype, Hyderabad-Hype, Hype-Hype. Oder kreuz und quer, das wohl klar. Vom wendelförmigen Leimstreifen, der seit endlosen Jahren an der Decke hing, fiel spontan eine vertrocknete Fliege herab und prallte an dem wie die polierte Kühlerhaube eines schwarzen BMWs glänzenden, vollkommen haarlosen Schädel des Wirts ab. Der ließ keinerlei Erwiderung auf diese Annäherung erkennen. Die Fliege purzelte zu Boden, strampelte sich auf ihre sechs Beine, schüttelte sich kräftig und blieb dann keuchend liegen. 3 Jahre im todesähnlichen Tiefschlaf hatten ganz schön an ihrer Kondition genagt. Justus warf der Fliege ein aufmunternd gemeintes Lächeln zu und fuhr fort. »Früher, da gab es noch richtige Hypes, da wackelte nix. Ich erinnere mich, wir saßen am Baggersee, die Sonne brannte vom Himmel, 1000 Leute im Sand.« Damals kamen diese Plastikraumstationen in Mode, voll der Hype. Für Kinder, 15, 16, 20 Meter lang waren die Dinger, sechseckig, halb orange-rot, neonleuchtend. Total nutzlos, direkt aus dem Universum. Jedes wollte eins ins Wasser werfen, dann sind sie abgefackelt. Du erinnerst dich doch bestimmt auch an die Dinger, oder? Ja, klar, grunzte der Wirt, ohne aufzusehen. Massenhaft. Voll der Hype.
Dann spielen wir doch gleich mal den Song ab, oder?
Ja, ach so, oder? Ich dachte, der lief jetzt schon.
Ach so, ich habe ihn noch nicht gehört, aber das
Wenn
kann
Sie
auch
dran liegen, dass wir... Wenn Sie die Sendung noch nicht gehört haben, können Sie uns gerne abonnieren als Podcast, Frau Meisendraht.
Okay, also ja, Sartre hatte 40.
Aber Todestag. Sie müssen die Sendung erst bis zu Ende anhören, bis Sie wissen, wo man den Podcast angucken kann. So, wir haben über Sartre geredet.
Richtig, und was ist ein, also er war ja nicht nur Philosoph, nicht wahr, Existenzphilosoph, ja, sondern er hat ja auch geschrieben, nicht wahr?
Ja, was soll er sonst machen als Philosoph? Soll er das denken, den Leuten per Telefon denken. Sagen oder was? Denken. Natürlich hat er geschrieben, der Mann. Der hat ja viele Sachen geschrieben sogar. Und
Bühnenstücke.
Auch.
Romane, nicht wahr?
Ebenfalls.
Hier,
Kolumnen.
Traktate.
Filmkritiken.
Ja, nicht wahr? Zum Beispiel auch.
Oder Kommentare. Drunter Kommentare.
Drunter Kommentare auf Rückspiegel, online.
Ja, hier kommt ein Beitrag zum Thema Hype von Philipp Kause.
Hypes gibt es überall dort, wo schnelle Popularität über mediale Zwischenwege binnen kürzester Zeit vervielfältigt wird, ohne dass es einer nachvollziehbaren Begründung bedürfte. Der Hype zerfällt schnell. Das ist sein Kennzeichen. Schneller Aufwind, schnelle Zersetzung. Der Hype hängt an Euphorien. Mit jedem Hype folgen Highlights und ein sensationelles Hoch. Hypes fühlen sich leicht an, werden aber in der Regel mit der Hilfe starker Machtstrukturen entworfen, vorbereitet und ausgerollt. Ein Hype soll zufällig aussehen und es wohnt ihm doch das Geplante inne. Hypes umfassen Personen, auch Film, selten Romanfiguren und Charaktere aus der Werbung, daneben Medienformate, Medienendgeräte, Software, Spiele und in den letzten Jahren immer, immer öfter Apps und sehr, sehr oft Musik. In der Popmusik pflanzt sich der Hype dank der Mischung von Medien, auf die er zurückgreifen kann, super schnell fort. Denn Musik eignet sich für alle Medien und ihrem Gegenstand nach auch fürs Medium Radio, ein beiläufiges Medium. Übrigens ebenso wie Sprache sich den Hypes unterzieht, aber da geht das etwas schleppender. Radio ist allgegenwärtig, unterstützt das schnelle Aufpeitschen eines Hypes. Textile Mode-Hypes zum Beispiel brauchen erfahrungsgemäß so sehr viel länger in der Aufbauphase und auch viel, viel länger in der Upflow-Phase, dass man schon einen wesentlichen Unterschied ausmachen kann, nämlich den zwischen Hype und Trend. Beiden, Musik und Mode, ist gemein, dass viele Trends wiederkehren, quasi als Retro oder gar in der Summe mehrerer Retro-Elemente als Revival. Doch ein Hype, der kommt einmal plötzlich und kann kaum wiederkehren. Hypes in der Musik, Lektion 1. Der Hype fokussiert sich auf eine Person und er verengt den Markt. Mitunter kontraproduktiv. Reggae-Legende Max Romeo ist heute 75 und wie seine Zeitgenossen Toots Hibbert von Toots and the Maytals, Jimmy Cliff und die Band Third World noch aktiv. Sie alle waren bei derselben Plattenfirma wie Bob Marley. Bob machte einen guten Job, da will ich nichts sagen, aber er versperrte den Weg für jeden anderen von uns, denn für niemanden sonst ging das Ganze auf. Ich will nichts dagegen sagen, immerhin haben sie uns indirekt im Rampenlicht gehalten. Hypes in der Musik, Lektion 2. Hypes sind den Hype-Subjekten peinlich. Zumindest manchmal. Bombay Bicycle Club, keine Band für Ohrwürmer, aber in den frühen 2010ern eine Hipster-Hype-Band. Daran können sich weder Jack noch Jamie, zwei der Mitglieder, erinnern.
I personally never felt like there was
you're a lot to answer.
Yeah, sorry.
I agree with you. I don't remember feeling that there was a hype. Maybe from the outside.
Ich auch nicht. Vielleicht sah das von außen gesehen so aus. Hype ist vor allem oft mit etwas Negativem wie Druck konnotiert. Aber so haben wir das nicht erlebt oder ist es uns nicht aufgefallen. Wir hatten komplette Freiheit, uns zu entwickeln.
I don't think we ever noticed that. Hype can be quite a negative thing for a band. When one song is huge, then how do you write your second song?
Hypes in der Musik, Lektion 5. Der Reiz von Exotik und neuen Kombinationen. Heute kennt kaum noch jemand unter 60 die Gruppe Ladysmith Black Mambazo. Das Mehrgenerationenprojekt, ein südafrikanischer Chor, gründet sich bereits 1960 und es existiert bis heute. In der Schlussphase der Apartheid Südafrikas setzt Paul Simon ein Zeichen. Er veranstaltet Graceland, The African Concert und holt die im Exil lebenden Musiker Hugh Masekela und Miriam Makeba auf die Bühne, nicht in Südafrika, sondern im Nachbarland Zimbabwe. Mehrere Songs waren zuvor mit Ladysmith Black Mambazo entstanden, bis er das Projekt aufgrund der Sicherheitslage abbrechen musste und zu Hause in Amerika die halbfertige Platte mit ein paar eigenen Kompositionen fertigstellte. Graceland, dieses Album, wird der Startschuss für etwas, das ein paar Labelmanager in London bei einem Treffen World Music taufen. Ein neuer Sammelbegriff für Plattenläden, um Musik, die mehrere Kontinente verbindet, schlagkräftig zu bezeichnen und besser abzusetzen.
Paul Simon, he's the one.
Paul Simon bedeutet jede Menge für Ladysmith's Black Mambazo, denn er öffnete das Tor, damit die Gruppe Ladysmith's Black Mambazo rund um die Welt reisen konnte. Als er 1985 Graceland aufnahm, öffnete diese Platte die Pforten für die Welt.
Maybe that's the album that opened the gates to the world.
Hypes in der Musik, Lektion 6. Hypes haben ein Geschmäckle. Irgendwie unangenehm. Die deutsche Reggae-Szene bräuchte mal wieder einen Hype. Sie hatte genau genommen nur einen. In den 2000er Jahren leisten Seed ihr Vorschub. Unter anderem mit dem Song Water Pumpy und dem sogenannten Dr. Starling Rhythm, der auf Trinidad und Tobago zum Hit wird. Der Rhythm stammt von Seed.
Aber jetzt hier zu stehen und zu sagen, ich jetzt als DJ, ich sage, da wird der Reggae in Deutschland, das ist irgendwie so, das will ich von mir gar nicht wohl lesen, weißt du? So, weil ich mich dann so Godfather oder weißt du, so fühle ich mich gar nicht. Ich habe immer Musik gemacht, weil ich sie geliebt habe. Und es ist zu was geworden, was irgendwie auf einmal größer ist, als man sich je geträumt hätte. Und ich glaube, so geht's allen. Wenn ich einen Chasky heute sehe mit diesem Leuchten in den Augen und sehe, wie er das abfeiert, dann freue ich mich, weil ich denke, so ging's mir auch immer.
Hypes in der Musiklektion 7. Hypes sind künstlich und nie authentisch. Die Sängerin Nini Cherry ist 1988 nicht weniger als die erste europäische Frau im Rap und hätte einen Hype verdient. Sie will keinen Hype. Dass heute Virgin und somit der Universal-Konzern ihr Debüt Raw Like Sushi vermarkten, liegt an den tektonischen Verschiebungen des Plattenmarkts in der Tonträgerkrise Anfang der 2000er. Aber damals achtete Nini darauf, bei dem kleinsten Label zu unterschreiben, das sich finden ließ, und das hieß Circa.
I guess it was, I wouldn't say, I was gonna nearly saying surreal, but you know, it was different, of course, when I signed a record deal for
Virgin.
First of all, with Circa Records.
Entschied mich für Circa, weil es ein kleines Label war. Wir hatten auch Meetings mit London Records oder auch mit Chrysalis, aber das fühlte sich alles außerhalb meiner Reichweite an. Da gab es Gespräche und diese Manager hatten Vorstellungen davon, wer ich war, aber so war ich nicht. Hypes in der Musik, Lektion 10. Hypes in der Musik sind relativ, viel krasser ist es in der Welt des Theaters. Beschleunigung trifft auf lange Vorbereitungszeit. Georges Cameron, bekannt von der Band Die Goldenen Zitronen.
Dann wird ein Termin festgelegt und der ist dann auch ziemlich schnell schon der Premierentermin. Und ab dem Moment läuft das eigentlich, tickt eigentlich auch so eine Uhr oder so. Ja, aber ansonsten ist Theater eben dann auch vorbei. Also es ist eben kein Film, der aus den 70ern ist, oder auch unsere Platten, die haben wir fest. Und wenn ich jetzt unsere erste Platte höre, Porsche Genscher Hallo HSV, dann ist mir jetzt zum Teil fremd, weil es so weit weg ist und ich kann mich, verstehe mich kaum, oder die anderen. Das ist dann schon sehr weit weg. Aber es ist eben so, das hat eben auch jeweils Vor- und Nachteile. Und bei Theater ist es, das ist auch gut da dran, finde ich, so dieser eine Live-Moment. Und dann ist es auch das Seltsame vielleicht nochmal, dass man es dann ja auch eigentlich eher immer nur in einer Stadt macht. Und in den anderen, die bekommt es einfach gar nicht mit.
Hypes haben auf jeden Fall mit Persönlichkeiten und mit deren Ausstrahlung zu tun. Sie kommen denen zugute, die ihr Image über die passenden starken Kanäle pflegen können, was heutzutage über Social Media irgendwie wieder fast jeder kann.
Nikotin ist auch wichtig, Herr Eisenbart. Das müssten Sie doch auch wissen.
Nikotin ist vor allem wichtig für die Industrie, für die Tabakindustrie.
Ja.
Für die ist es sehr wichtig.
Ja, richtig, richtig.
Ich weiß aber nicht, worauf Sie jetzt hinaus wollen.
Ich war bloß so in Gedanken. Ich war gerade noch bei Sartre. Der hat ja auch geraucht, glaube ich. Deswegen
kam. Die haben damals ja alle geraucht.
Die haben viel so französische Zigaretten. Und getrunken, ja, ganz viel Wein.
Oder so,
und die
so
haben
Nelkenzigaretten.
Und dann haben sie irgendwelche Rollkragenpullis noch in die Zigarette hineingedreht.
Ja, das war.
Dann
das
kamen
war
sie auf Gedanken.
Und eine Zeit, in der nichts wichtiger war, als cool zu sein.
Das
Ein
stimmt.
Existenzialismus das muss stimmt. mir auch cool sein. Deswegen viele Leute haben jetzt existenzielle Ängste, weil sie
nicht so cool sind.
Sie können jetzt nicht mehr auf Partys gehen.
Ja.
Und vielleicht sollten die mehr rauchen. Naja, wir möchten da keine Empfehlung aussprechen.
Rauchen ist hochgradig ungesund und gerade in dieser Zeit, wo das ist nicht gut. Das sollte man nicht tun. Aber man kann ja dran denken. Also man kann sich ja vorstellen, man würde rauchen. Das ist vielleicht eine gute Option für alle, die da so gewisse Süchte haben. Einfach mal sich vorstellen, man hätte eine Zigarette. Manchmal reicht das
ja dann. Richtig. Ja, Autosuggestion ist ja auch ein Hype.
Aber ich wollte noch kurz über Sartre. Er hat ja ein Bühnenstück geschrieben. Das nennt sich da geschlossene Gesellschaft, nicht wahr? Das kennen Sie bestimmt, nicht wahr? Da sitzen drei Leute in einem Raum, in einem Zimmer und kommen da nicht raus und wollen gegenseitig ganz viel voneinander und kriegen aber nichts. So.
Ja.
Und jetzt ist mir aber die Parallele aufgefallen zu der heutigen Zeit, wo wir ja auch mit vielen Leuten, also nicht mit vielen, sondern mit unserem Hausstand Leuten in einem Raum festgesetzt sitzen und uns gegenseitig furchtbar auf die Nerven gehen.
Ja, die Hölle, das sind die anderen.
Richtig. Das ist ja auch vielleicht ein Leitsatz von der Isolation, in der wir uns befinden.
Aha.
Ja.
So. Gut.
Wollte ich nur...
Das haben Sie gut auf den Punkt gebracht, auf jeden Fall. Ich wohne ja alleine.
Ja. Na?
Ja. Ich hab mich selber eingeschlossen. Für mich sind die Hölle ich. Also das, für mich ist das ein bisschen... Aber ich komme ganz gut mit mir zurecht eigentlich, muss ich sagen.
Ach so.
Es ist immer noch alles voller Motten hier, weil ich habe ja in der anderen Folge, ich weiß noch gar nicht, ob die überhaupt schon da ist, da habe ich ja erzählt, dass ich zu viel Mehl gekauft habe.
Ja, richtig.
Und jetzt, ich habe mich da von diesem Hype des Kaufens,
richtig,
wie Sie gesagt haben, Kapitalismus, wo die Leute in den Laden hineingehen und sich ganz viel kaufen, da habe ich mich mitreißen lassen.
Ja.
Ich habe mitbekommen in den Medien, dass das so ist.
Ja.
Und habe mir gedacht, Mensch, Hartmut, da musst du jetzt, sonst bist du bei keinem Trend dabei, aber da musst du mal mitmachen.
Ja, weil das und auch, jetzt, das hat so ein bisschen, ich kann mir das vorstellen, das hat sie so ein bisschen getriggert, nicht wahr?
Ja, das
mit
war,
ihrer
das war
Vergangenheit aus der Nachkriegszeit.
Richtig. Wir hatten ja nichts.
Sie hatten ja eh nichts, nicht wahr? Und dann, dass man dann Mehl kauft, ich habe da ein gewisses Verständnis für, aber auch Toilettenpapier, nicht wahr? Man möchte ja in Zeichen von grassierenden Seuchen, möchte man sich ja auch hygienisch verhalten können.
Ja, die Hölle, das sind immer die Motten.
Richtig, Und der Mensch, das habe ich mir noch aufgeschrieben hier aus dem Handbuch für Philosophie, der Mensch ist zur Freiheit verdammt. Hat es ja Sartre gesagt. Und das passt jetzt vielleicht nicht so sehr in die heutige Zeit, denn wir sind gerade nicht zur Freiheit verdammt, sondern andersherum.
Ich sehe das auch immer, wenn ich aus dem Fenster gucke und rausschrei und dann die Polizei rufe.
Ja?
Da sehe ich immer so Jugendliche unten stehen.
Ja.
Da sage ich dann immer, wartet nur, weil das ihr seid ja nur zur Freiheit verdammt.
Ja.
Und dann... Ich rufe gleich und so weiter.
Ach so, ja, also das ist ja auch eine Sichtweise.
Frau Meisendrath.
Ja.
Ein Text von Yves Messecker.
Es ist sonnig. Die Luft ist zäh wie die Zeit, fast geronnen. Es treibt mich. Was bleibt ungenau, aber die Angst sitzt im Magen. Unförmige Hände, glibberig, glitschig, wabernde Haut, überall Körper versuchen zu fassen, drängen, gleiten ab, gleiten ab, gleiten ab. Ich schiebe mich durch, dränge, renne, laufe, gehe, spaziere durch den Sommertag. Die Straße liegt wieder leer vor mir. Häuser ohne Eingänge, Fenster wie gezeichnet. Ich erinnere mich selten an Träume, aber wenn, dann waren es in den letzten Jahren fast immer welche mit Zombies. Langsamen Zombies, wie es sich gehört. So auch dieser vor ein paar Tagen. Ich wache auf, es ist noch dunkel, die Furcht aus dem Traum hängt in den Schatten. Aber ich weiß ja, im Haus bin ich sicher. Ich gehe pinkeln, nur halb wach, bin so müde, will nicht ganz aufwachen, aber weiß, wenn ich jetzt weiter schlafe, dann gehe ich wieder in diesen Traum. My private Elm Street. Ich schlafe wieder ein, träume den Traum weiter und wache endlich erschöpft auf. Der Traum hängt den ganzen Tag in den Falten der Luft, den ganzen verdammten sonnigen Tag, der so zeitlos verstreicht wie der vorherige. Corona hat neue Zeitempfinden geschaffen. Für die Daheimbleibenden ticken die Uhren anders als für die da draußen. Ich muss an It Follows denken, einen hervorragenden Zombiefilm ohne Zombies. Er trifft den Zeitgeist, indem er in einem seltsamen Zeitvakuum schwebend verharrt. Zombiefilm, weil es darin um untote Figuren geht, die dich verfolgen. Langsam, aber unausweichlich verfolgen. Du hast immer genug Zeit wegzurennen, aber sie verschwinden nicht. Außer du hast Sex mit jemandem, dann überträgst du sie, wie eine Infektion, auf diese Person. Der Film spielt in einer zeitlosen Zeit. Es gibt Schwarz-Weiß-Fernsehen, aber auch E-Reader. Er legt sich auf keinen Wand fest. Diese ungewisse Zeit, ein Fehlen der Zukunft, eine Geschichtsenthobenheit, eine Gleichzeitigkeit aller Zeiten, ein hektisches Verharren, so wird unsere Ära gern beschrieben. In einem fast Stillstand kurz vorm Weltuntergang gefangen. Wir sind nicht vor einer Zukunft und wir sind nicht nach etwas. Wir sind jetzt. Für mehr fehlt uns die Luft und wir fühlen uns, als wären wir auf Dauer damit beschäftigt, gegen die verdammten Zombies ankämpfen zu müssen, bevor wir ernsthaft eine Zukunft angehen können. Selbst die Zombie-Geschichten selbst sind ihrer Geschichte enthoben, die, wie mich erst kürzlich ein Freund erinnerte, ja ihre Wurzeln in einer kolonialen Historie von haitianischen Sklavenaufständen und Voodoo haben. Unter den heutigen sind die meisten der bekanntesten aber, von Walking Dead über Zombieland bis World War Z, auf einen pandemischen Gehalt reduziert, vielleicht noch mit ein bisschen Angst vor Überbevölkerung gespickt. Zombies nicht nur in meinen Träumen, sondern auch als Hype der Stunde, mal wieder. Als Bild liegt das nahe und wer kann, verschanzt sich drinnen vor dem Rest der Menschheit, der zum fremden, zum unverstehbaren, feindlichen Element geworden scheint. Gerade als meine Selbstquarantäne wegen Corona anfing, habe ich einen Vortrag überarbeitet, in dem ich mich gegen Sicherheit ausspreche, angesichts einer Politik, die zunehmend unreguliertes öffentliches Leben als Bedrohung denkt und prompt kommt die Pandemie, in der die Anwesenheit von vielen Menschen im öffentlichen Raum fast nur noch als potenzielle Gefahr gedacht werden kann. Danke auch. Zombies also. Simon Pegg und Nick Frost haben einen kurzen Clip mit Corona-Tipps gedreht, in dem sie Shaun of Dead wieder aufleben lassen. Es gibt jetzt schon einen Film namens Corona Zombies. Es gibt ein Meme, das eine sonst vielbefahrene Straße in Atlanta zeigt, die wegen der Corona-Ausgangssperre menschenleer ist und daneben ein Bild derselben leeren Straße aus einer Szene in The Walking Dead. Ein anderes Bild, das zum Meme wurde, zeigt schreiende Protestierende in Ohio, die an eine geschlossene Glaseingangstür drängen und fordern, dass die Geschäfte wieder aufmachen. Eine Frau mit USA-Flagge, ein Mann mit Trump-Cappy, ein Mensch mit Anonymous-Maske im Hintergrund. Es wirkt wie eine Szene aus einem Romero-Film und das Bild wurde schon mit allen möglichen kommentierenden Titeln wie 28 Business Days Later oder Dawn of the Brain Dead gepostet. Ach ja, eher Zufall, aber auch Zufälle gehören zur Hype-Bildung. Das Video zum Cranberry-Set Zombies erreichte vor ein paar Tagen 1 Billion Views auf YouTube. Daniel W. Dresner schreibt auf Foreign Policy darüber, wie uns Zombie-Apokalypse-Filme auf die Pandemie vorbereitet haben. Sie beschreiben meist den hohen Grad von Hilflosigkeit von nationalen Regierungen und Bürokratien angesichts einer internationalen Katastrophe. Er verweist aber auch auf die Lücke, die Zombie-Filme haben. Sie zeigen nie lange die Übergangszeit, den Zusammenbruch der Gesellschaft, sondern immer bald kleine Gruppen übrig gebliebener Menschen, die den anderen Menschen zum Wolf geworden sind. Da stimme ich ihm zu. Die Solidaritäten, die sich derzeit bilden, die kreativen Seebrückendemos, die Maskennähenden, die Menschen, die nicht müde werden, darauf hinzuweisen, dass die sogenannten systemrelevanten Berufe viel zu schlecht bezahlt sind und die nach mehr sozialer Hilfe für alle rufen, sie tauchen in den modernen Zombie-Geschichten nicht auf. Laurie Penny schreibt auf Riot über das Gegenteil wie Dresner, nämlich darüber, auf was uns die ganzen Zombie-Apokalypse-Filme nicht vorbereitet haben. In ihnen sind Menschen immer abgeschnitten vom Rest der Welt. Die Fernseher, Computer, die Nachrichten erlöschen nach und nach. So auch in Tim Moore's Science Fiction Infinite Detail vom letzten Jahr, in dem er durchspielt, was gesellschaftlich passiert, wenn es plötzlich kein Internet mehr gäbe. Menschen sind komplett auf Kontakte in ihrer lokalen Umgebung zurückgeworfen. Er hat sich schon auf Twitter beschwert, dass jetzt das Gegenteil eingetreten ist. Wir sind in unserer lokalen Umgebung physisch isoliert, aber das Internet erhält unsere soziale Verbundenheit aufrecht. Webcams sind ausverkauft und das Netz glüht vor Videokonferenzen und Livestreams und versorgt uns mit Nachrichten von überall her. Online-Proteste und Diskussionen organisieren sich. Wir bekommen alles mit, können alle Facetten der Ereignisse mit Menschen aus aller Welt diskutieren. Eins meiner ersten Auffangnetze in der Selbstquarantäne war ein Slack, das ein britischer Twitter-Bekannter aufgemacht hat, der in Barcelona in kompletter Ausgangssperre daheim saß und dem sich vor allem aus Menschen aus den verschiedensten Ecken Europas trafen, die sich zum Großteil nicht kannten und sich ihren Alltag erzählten, sich emotionalen Support holen konnten, sich Film- und Musiktipps gaben, von Projekten erzählten, an denen sie gerade arbeiten und natürlich alle möglichen News und Einschätzungen und Politikdiskussionen zu Corona. Eine kleine Wahlfamilie für eine Weile, die für mich sehr tröstend in ihrer Internationalität war. Ich liebte sie schon immer, meine Internet-Zufallsfamilien. Aber zurück zu meinen Zombie-Träumen. Sie würden sich nicht als Filme eignen, weil viel zu wenig passiert. Der eigentliche Horror liegt in der dauernden Angespanntheit und Wachsamkeit, zu der sie mich zwingen. Wie ein Hai, der ständig in Bewegung bleiben muss, weil er sonst erstickt. Ich mag Zombie-Filme, theoretisch. Praktisch kommen sie mir inzwischen manchmal zu nah, seit mir die Welt immer mehr aus den Fugen zu geraten scheint, ich mich bei aller Aktivität oft ohnmächtig fühle. Private Ohnmacht, weil große Teile meiner Tätigkeit und Möglichkeiten erst wegen einer Brandstiftung für Monate lahmgelegt wurden und jetzt durch die Pandemie. Politische Ohnmacht angesichts nicht verödender frauenfeindlicher und heteronormativer Strukturen, menschenverachtender Flüchtlings- oder Hartz-IV-Politik, aber auch Ohnmacht angesichts von Menschen, die in Verschwörungstheorien oder weirde Ideologien hineinrutschen und nicht mehr durch Worte zu erreichen sind. Worte, für die ich auch nicht mehr so oft die Geduld aufbringe. Vielleicht auch deswegen Zombie-Träume, wegen einer Gesellschaft, die dir scheint, als gäbe es in ihr immer mehr Menschen, die du nicht mehr erreichen kannst, die keine solidarische soziale Basis mit dir teilen. Oder ins abstrakt-psychologische gehend, vielleicht auch einfach Angst, dass Menschen, die dir etwas bedeuten, zu Fremden werden könnten. Ein Leben führen, das so anders ist mit Zielen und Träumen, die sich so weit von deinen entfernen, dass wir einander Zombies werden. Eine der anderen. Einer dem anderen. Wir müssten einander die Hirne nicht nur aus den Schädeln zerren, um einander zu verstehen, wir müssten sie fressen. Dantons Untod. Einander fremd werden zu können, hat mir schon immer mehr Angst gemacht als Fremde. Das Gefühl des unausweichlich kommenden Horrors, den ich nur hinauszögern, aber nicht abwenden kann, den mein Zombie-Traum hinterließ, begleitete mich einen ganzen Tag lang in leisen Echos. Nicht dauernd präsent, eher wie Wellen, die sich zurückziehen und manchmal dann doch wieder so weit den Strand hochschwappen, dass sie dir um die Knöchel spielen. Bis in den späten Nachmittag hinein spürte ich immer mal wieder eine leise Furcht vor dem nächsten Schlaf, in dem ich wieder zurück in diese Welt geraten könnte. Je näher das Einschlafen rückte, desto ruhiger wurde ich aber und spürte ganz antiklimaktisch, heute wird keine dieser Nächte sein. Heute kriegen sie mich nicht.
Ja, Streaming-Tipps, nicht wahr? Streaming-Tipps,
ja.
Könnte man sagen.
Hype.
Sind ja das auch ist momentan.
Ja, ist mit Serien ist es sehr oft so, dass alle sagen, Herr Hartmut, Sie müssen das gesehen haben mit dem Eis und Feuer, mit dem Game of Thrones.
Richtig.
Sie müssen das gesehen haben. Und jetzt, kaum sind 10 Jahre vergangen, spricht keiner mehr drüber. Was ist denn jetzt passiert mit denen? Jetzt heißt, ich muss was anderes gucken.
Ja, die Zeit vergeht so schnell, nicht wahr?
Ich muss Tschernobyl angucken oder was?
Ja, richtig.
Die neuen
richtig.
Serien.
Tschernobyl ist in The Witcher, nicht wahr?
The Witcher, genau. Ich bin immer noch bei Sopranos, zweite Staffel.
Ach so.
Habe ich auf VHS immer noch. Und jetzt muss ich schon wieder die nächste Serie. Ich komme da nicht mehr mit, Frau Meisendraht.
Aber Sie sind ja auch...
Also muss man da immer mitmachen?
Nein, man muss gar nichts, aber man wird dazu... Also man wird etwas wird aufgehypt und dann ist es da und dann wird von einem verlangt, dass man da aber ruckzuck mitmacht,
ja.
Wie Sie das gerade beschrieben haben. Und dann entstehen so interessante Effekte, dass man gar nicht mehr weiß, wo unten und
ja,
oben ist.
Von Auf Achse habe ich auch schon lange nichts mehr gehört.
Wie bitte?
Gibt's noch Auf Achse?
Auf Achse?
Auf Achse mit Manfred Krug.
Ich weiß
nicht. Gibt's den noch?
Ich glaube, das ist aus einer alten Zeit noch gewesen.
Anderes
Zeit. Damals hat man ja noch nicht gehypt. Damals war man einfach da und dann wurde geguckt,
das ist die Frage,
was da Frau ist, Meisendrath. Was auf den Tisch kommt, wurde geguckt.
Ach so.
Nicht, was gerade gehypt wurde. Ja. Ich wollte mit Ihnen aber noch ein bisschen über...
Gerne.
Über Literatur oder beziehungsweise über Beispiele von Hypes, von Internetphänomenen sprechen.
Ah, Internet.
Die vielleicht, ja, also wir haben zum Beispiel, da haben wir auch schon öfter drüber gesprochen, weil es eben so ein Hype ist, die Fanfiktion.
Ja.
Ich war die Fanfiktion. Kennen Sie das, Herr Eisenbart?
Das ist, wenn man etwas zum Beispiel gelesen hat und dann findet man, das Buch hat zu früh aufgehört. Und dann sagt man, ich hätte aber schon eine Idee, was passieren könnte dann. Und dann kommen, sagen wir mal, Max und Moritz kommen dann wieder zurück. Und also die kommen quasi, die werden in den Gänsen, die gegessen haben, werden die wiedergeboren.
Ja.
Und wir haben zwei Gänse, die, also der eine hat so eine Locke vorne. Und der andere hat so eine Schmalzfrisur, der eine Gans. Und dann machen die weiter mit ihren Streichen und gehen zur Witwe Bolte.
Ja, und fangen eine heiße Affäre mit der an, zum Beispiel.
Und schmeißen
der ihre Ménage à trois zum Beispiel.
Genau. Und schmeißen der die ganzen Sachen vom Regal. Und die denkt sich, na hoppla, warum ist das jetzt? Und das ist aber aus dem Grund, weil... Die Macht der Fantasie, Frau Meisendrath.
Ja, das stimmt. Das ist richtig, aber das ist ein Internetphänomen. Das findet alles im Internet statt. Menschen schreiben ihre Lieblingsbücher fertig.
Diese Geschichte mit der Gans findet im Internet...
Nein, es ist ein Produkt des Internets, diese Geschichte. Das haben sie sich ja nur ausgedacht.
Das habe ich, ja.
Also, und das wäre dann in einem Internet drin, die Geschichte,
die sie sich ausgedacht haben. Wer hat die da reingemacht?
Ja, weiß ich nicht, der Fanfiktionist, nicht wahr? Er ist eine sag ich mal, glitschige Gestalt ist der Fanfiktionist, der dann in seiner Höhle sitzt, nicht wahr, an einem Fluss und einen Ring in der Hand hält und sagt, ja, es ist hier schön, ich esse Fische und schreibe Fanfiktion weiter zum Beispiel.
Aha.
So, wissen Sie, was ich meine? Also das ist eine interessante Gestalt, dieser Fanfiktionist, der da sitzt und sich ins Internet hinein Sachen überlegt, wie sein Lieblingsbuch ausgehen könnte und wer mit wem und wieso.
Ja,
dann
wollen wir vielleicht nach dem nächsten Text das mal ausprobieren?
Ja, das wäre super, Herr Eisenbart, da wäre ich dabei.
Gut. Dann kommt hier ein Text von Daphne Elfenbein.
Der Mundschutzhype. Corona, 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 das ist mein neuer Song. Ich singe ihn jetzt von früh bis spät. Außer ich trage den Mundschutz, dann kann man nicht singen. Mundschutz ist das Accessoire unserer Zeit. Ich habe schon ein Gewerbe angemeldet dafür. Alles online. Raus darf man ja nicht. Die Welt steht ja still. Jetzt vertreibe ich Designer-Mundschutze übers Internet. Leute, ich mach die große Kohle aus der Krise und sing dazu. Corona, Corona, Corona. Während ich an der Nähmaschine sitze und die schönsten Stoffe zu den schönsten Masken nähe. Rot mit weißen Punkten, weiß mit grünen Punkten, Glencheck, Burlington, Japanese, Karo mit Edelweiß, Regenbogen, orientalisch, Jugendstil, asiatisch, Vintage, Dalmatiner-Look. Ein ganzer Katalog liegt schon vor. Wenn ich jetzt noch wie gewohnt zu meinem Nagelstudio zur Massage und Kosmetik gehen könnte, wie gewohnt, dann wäre mein Leben perfekt. Stattdessen hat mir mein sehr geschätzter Göttergatte heute früh eröffnet, du kotzt mich an. Bloß weil ich mal etwas länger in der Badewanne gesungen habe und er aufs Klo musste. Für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Ich habe mich dann schön gemacht. Das Vintage-Kleid mit der Riesenorchidee, Parfum und Bambi-Hütchen und bin flanieren gegangen. roter Mundschutz mit weißen Punkten, passend zum Outfit. Und Abstand halten. Prompt hat mich am See ein Jogger angerempelt. Ich habe geschrien und ihm ein Bein gestellt. Dann fuhr zufällig die Polizei vorbei. Sofort stand ein Pulk von Gaffern um uns herum. Ich will sofort ins Krankenhaus, habe ich geschrien. Einen Seuchentest machen. Ich lasse mich doch von diesem dahergelaufenen Jogger nicht infizieren. Der Kerl band sich am Boden und hustete mein Pfefferspray aus. Naja, ich überleg mir es vielleicht noch, ob ich ihn wirklich anzeige. Ach nein, ich zeig ihn sicher an. Jedenfalls hatte ich dann, umringt von besorgten Leuten aus meiner Nachbarschaft, die haben sich echt Sorgen um mich gemacht, Gelegenheit ergriffen, meine Corona-Designer-Mundschutzmodelle vorzuführen. Ich hab die ja immer dabei. Und ich sag euch, ich habe Riesenaufträge mit nach Hause gebracht. Und kaum bin ich zu Hause, habe ich die nächste Geschäftsidee. Obwohl mein Göttergatte schon wieder die Augen rollt deswegen. Unter Masken zu singen. Yes, we can. Diese Krise macht mich noch reich, Leute. Ich biete Online-Seminare an, wie man unter der Mundschutzmaske singt. Corona, Corona, Corona. Und dann texte ich einen Krisensong dazu. Schließlich war ich mal Opernsängerin. Und es wird einen YouTube-Kanal geben. Huh, es klingelt. Das ist meine Delikatessenlieferung. Schatzi, mach mal den Shampoos auf. Es gibt was zu feiern.
So, und ich bin jetzt gespannt wie ein Flitzebogen, nicht wahr? Ich bin komplett gehypt.
Ja.
Ich bin, weiß ich nicht, wie man sagen soll. Ich bin gestoked, nicht wahr? Also eingeheizt.
Ja.
Was für ein Buch wollen wir beide, Herr Eisenbart, jetzt zusammen so in der Isolation, weil uns ja langweilig ist, vielleicht weiterschreiben? Haben Sie ein Beispiel? Ein Buch vielleicht?
Ich würde Ihnen jetzt vorschlagen, ich nenne Ihnen einen Buchtitel.
Ja.
Und Sie werden dann mir eine Fanfiktion daraus machen. Sie werden
aus dem Titel.
Mir ja. sagen, wie diese Geschichte weitergeht. Die Blechtrommel. Wie geht's weiter, Frau Meisendraht?
Also ja, der Hauptprotagonist, der Blechtrommel, hat sich umbenannt. Also er hat eine schwierige Zeit durchgemacht.
Oskar Blechtrommel, ja.
Oskar hat eine schwierige Zeit durchgemacht, hat sich umbenannt. Nach einer Heirat in Bastian Balthasar Buchs.
Aha.
Und ist jetzt lebt in einer Mülltonne, die er sich umgebaut hat zu einem Haus, die so klein ist, dass er da auch gut Platz hat.
Aha.
Und was aber niemand weiß, ist, er arbeitet als Straßenkehrer und fällt eine Treppe hinunter.
Ja.
Nicht wahr, er ist schon alt, also er ist dann schon. Was weiß ich, der ist dann schon alt. 80,
ja.
So 80 und fällt die Treppe hinunter. Und als er dann aufwacht, ist er plötzlich ganz alt und also noch älter, ist er 120 dann und fängt dann an, ja. eine Affäre mit irgendjemand da aus dem Buch. Ich weiß gerade nicht wen, ist auch egal. Und hat dann noch ein glückliches Leben für ein Jahr.
Schön.
Bis er dann an Altersarmut stirbt.
Ja, das finde ich, ich würde mir die Geschichte auf jeden Fall vielleicht mal durchlesen, wenn ich Zeit habe oder Lust.
Wollen Sie auch mal, Herr
Eisenbart? Ich möchte auch.
Spaß.
Ja, ich möchte auch mal.
Lassen Sie mich auch kurz überlegen, welches Buch.
Oder vielleicht ein bisschen Werbung.
Wagen verkratzt, Lackausbesserung, Politurmaschine. Liebste war überrascht. Wurstelst du morgens mit Eis herum? Glasschutzschicht für Autofahrer. Hast du genug von Lichtgirlande? Laser- und LED-Beleuchtung sind angekommen.
Herr Eisenbart, wir können uns noch ein paar andere Hype-Phänomene vielleicht zusammen anschauen.
Ja.
Und darüber
Sie
ein bisschen
Sie wollten über MEMS reden.
Bitte was?
Über MEMS.
Mens?
Mems.
Mems,
ach, das ja, ist richtig, jetzt über Mems. Telefon ein bisschen schwierig zu verstehen, aber Mem.
Mem, ja, Mem. Was, also ein Mem?
Ein Begriff. Ich
war
aus
ein
der Begriff. Informationswissenschaft, Memetik.
Ja.
Memetik bedeutet, dass man Informationen auf so wenig Zeichen wie möglich runterbricht, chiffriert. Aha. Sozusagen.
Mhm.
Wenn Sie jetzt zum Beispiel so weiße Gebilde sehen, sie laufen irgendwie rum auf der Straße. Ja. Und was sagt,
Zebrastreifen.
Ja, genau. Was sagt Ihnen das?
Hier können Sie über die Straße gehen, aha, weil die Autos müssen anhalten, aha, wenn Sie darüber wollen.
Ein
ja.
Mem.
Ein Mem?
Das ist
ein Mem?
Da müssen Sie nicht auf die Straße überall hinschreiben. Hier können Sie über die Straße hinübergehen.
Ah,
und die
ich
Autos
verstehe.
Müssen anhalten.
Das ist eine verkürzte Information.
Das ist überall auf der Welt ist das gleich.
Ach so.
Und man muss gar das nicht hat, die Sprache können.
Mhm.
Also wenn Sie jetzt woanders hinfahren mit dem Zug
jetzt,
nach
jetzt
Amerika,
verstehe ich, was...
da ist auch Zebrastreifen.
Das ist interessant, Herr Eisenbart. Jetzt haben Sie erklärt, was ein Mem ist. So wie es sich Richard Dawkins so ausgedacht hat, nicht wahr? Der hat diesen Begriff ja erfunden. Der reicht ja, also das ist ja auch interessant. Der kommt ja ursprünglich aus einer ganz anderen Richtung. Aber ist ja auch egal.
Der hat Sie auch über Zebrastreifen ja geredet oder was?
Ich weiß nicht, der hat über viele Dinge vielleicht. Ist nicht so wichtig, Herr Eisenbart. Mein Kopf tut gerade ein bisschen weh.
Ja,
aber ein Mem ist im Prinzip auch eine Art Hype, bloß im Kleinen, nicht wahr? Es sind ganz kleine, zum Beispiel Wort-Text-Kombinationen, nicht wahr? Also dann steht zum Beispiel ein Bild von
ja.
einer Person da und dann steht drunter,
ja.
diese
Person ist
ist doof,
ja.
zum Beispiel.
Verstehe.
Und dann wird es geteilt und dann ist es aber auch schwierig mit dem Urheberrecht und dem Recht am eigenen Bild, nicht wahr? Sie haben das mitbekommen,
Axel
Artikel
Voss.
13.
Ja.
Artikel 13 wurde ja EU-mäßig umgesetzt und jetzt haben die Leute Angst, dass man ihnen die Memes wegnehmen könnte.
Ja.
War quasi so auch ein wichtiger Punkt im letzten Jahr. Wir sind da etwas hinterher mit der Entwicklung.
Ja, dass die Leute denken, dass man ihnen was wegnimmt, ist ja auch ein
ja.
Hype. Das ist ja momentan auch so, wo die Leute sagen, ja, wir können ja gar nicht in den Baumarkt.
Ja, richtig, aber jetzt ja dann schon wieder, Herr Eisenbart.
Also wenn das hier veröffentlicht ist, darf man wieder?
Ja.
Also morgen, also heute. Also, gut, hier kommt ein Text von Jan Bratenstein. Er hat genug vom Streamen, deswegen hat er einen Text darüber geschrieben.
Drinnen sein ist gerade Hype, weswegen ich viel zu Hause bleib. Das war aber früher oft schon so ganz ohne die Pandemie namens Corona. Als Netflix-Gucker, FIFA-Zocker bin ich gekonnter Stubenhocker. Das hat mit der Gaststätte in der Gustav in Fürth nichts zum tun, die ist jetzt auch zu. Und dann bleiben da auch die Amateure, woran ich mich schon etwas störe, zu Hause, auf Sofa oder Bett und überlassen mir mein Internet. Facey und Insta überflutet's mit Content selten Gutes, weil wirklich jeden blöden Shit muss man jagen durch den Algorithmus. Ich hab mich auch erst wieder zuletzt mit der Klampfe in den Stream gesetzt, aber wenn's vorbei ist, das ganze Gehype, um das Zuhause gebleibe, dann gehe ich erstmal in die Kneipe.
Ah, Herr Eisenbart. Wir sind ganz schön schnell unterwegs heute. Vielleicht sollten wir uns, um diesen Zeiten auch ein bisschen etwas entgegenzusetzen.
Ja.
Mal so ein bisschen an einer Traumreise oder sowas versuchen, dass wir unsere Gemüter so ein bisschen abkühlen können.
Also, dass wir quasi denken, dass wir außen sind.
Ich bin jetzt ein ganz aufgeregter Mensch, nicht wahr? Ich bin völlig von Hypes und Trends durchzogen und
ja.
Sie bringen mich jetzt auf den Boden der Tatsachen zurück, Herr Eisenbart.
Ja gut, ich versuche das. Ich bin
ja,
natürlich
das wäre schön.
Ich kann das natürlich, also ich habe das nicht gelernt.
Also.
Also ich versuche das mal. Schließen Sie mal die Augen, Frau Meisendraht.
Mhm.
Sehen die Augen zu?
Ja.
Gut, dann kann es jetzt ja losgehen.
Okay.
Also Sie sind jetzt nicht bei sich zu Hause.
Nicht?
Das, sonst wäre es wär keine Traumreise sonst, sondern Sie gehen jetzt weg von zu Hause.
Ach so, okay.
Sagen wir mal, in den Reichswald. Sie sind in dem schönen Reichswald. Ja. Da kommt ein lustiges Reh.
Hui, das hüpft aber. Hui, also, aber und es ist schon großartig.
Sie dürfen nicht so viel reden, Frau Meisendraht. Also, es ist eine Traumreise. Das Reh kommt zu Ihnen hin. Es ist ein bisschen scheu, aber es freut sich auch und macht ein paar lustige Hüpfer. Und dann legt es sich so hin und deutet Ihnen so mit einem Kopfnicken, dass Sie aufsteigen sollen.
Auf das Reh drauf?
Machen Sie das bitte.
Aber es...
Machen Sie...
Es
ja, jetzt geht's aber so richtig los. Das Reh macht ein paar Bocksprünglein.
Ui, also, Alter, passen Sie doch auf, Herr Eisenbart, Sie dürfen mich doch nicht gleich runterwerfen
es,
hier. Also, ich hätte schon ein bisschen mehr erwartet, so ein bisschen Qualität.
Es hat einen, es sieht sehr cool aus. Es hat einen, einen Strohhalm im Mund, an dem es lässig herumknabbert. Und jetzt geht's.
Aber hoffentlich keinen aus Plastik.
Sie dürfen nicht so viel reden, Frau Meisendraht. Das geht doch so nicht. Sie müssen doch zuhören. Also, okay. Sie sitzen auf dem Reh und es, dann geht's, das Reh sagt so, sagt nix, es ist ein Reh. Das, ein Reh kann nicht reden. Auch wenn das der Name ist, egal. Dann, das Reh nimmt sie mit auf eine interessante Reise. Sie treffen viele Persönlichkeiten aus dem öffentlichen Leben, aber es ist keine Gefahr, sich anzustecken. Weil,
also, ja.
Es ist, die sind alle, die haben alle sehr gute Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Dann,
zum Beispiel, was wäre das dann? Also wenn jetzt zum Beispiel, was weiß ich, ein Jonathan Mese oder ein Jan Böhmermann vor mir stehen, na, was...
Die haben Mundschutz an. Ist doch nicht so schwer zu kapieren. Also das ist so, die haben sich selber Masken genäht. Bei Mese sieht das sehr interessant aus, mit viel satanistischen Symbolen drauf. Bei Böhmermann ist so ein Medienrechtsgesetz oder so ist da aufgedruckt, dass man auch was lernt, wenn man ihn sieht. Und auf jeden Fall ist dann diese Episode vorbei, wo sie diese Promis sehen und dann geht's wieder nach Hause und das Reh hat aber vergessen, dass sie drauf sitzen und nimmt sie mit nach Hause und da ist die ganze Großfamilie von den Rehen da. Und dann...
Das ist ja dann schon wieder so ein unglaubliches Tohuwabohu. Wie soll ich mich denn da entspannen? Jetzt hört doch mal auf, hier zu knabbern.
Und an den Bäumen. Auf jeden Fall.
Denn die knabbern die Bäume ab, Herr Eisenbart.
Ja, Frau Meister.
Die können dann nicht mehr wachsen.
Ja.
Das ist ja furchtbar. Sehen Sie das? Die ganze Rinde abgeknibbelt.
Ja, das...
Was soll denn das?
Was sollen die sonst essen, Frau Meisendraht? Das ist...
Ja, die können doch Wild-Erdbeeren pflücken oder sowas. Oder Spargel
ist viel da. Die ganze Familie, das sind ja über 100 Rehe. Auf jeden Fall, dann kommt die Oma von dem Reh und sagt so, Kind, was hast du dir da eingefangen? Und dann merken sie, dass die über sie sprechen. Und dann sagen die Rehe so, pfui, was ist das denn? Und dann ist der Traum vorbei.
Ach, also, Herr Eisenbart, das war nicht schön, das war gar nicht schön.
Schade.
Hier, also.
Hier kommt ein Text von Caro Wabra.
Etwas liegt in meiner Hand. Es ist silberglänzend mit rosa türkisfarbenen Streifen. Metallic, hat die Verkäuferin gesagt. Total angesagt zurzeit. Das geht weg wie, naja, Sie wissen schon, warme Semmeln, frische Strippen, brandneue Brötchen. Meine Neffen haben das auch, fährt sie fort, und deren ganzen Klasse. Zweimal habe ich schon eine neue Lieferung bestellt. Die Leute reißen es mir aus der Hand. Nur 7,50 kostet das und ist dabei jeden Cent wert. Das beruhigt die Nerven, sagt meine Tochter auch. Das ist nicht nur Spielzeug für die Kids, sondern auch was fürs Hirn. Ich habe so viele Kunden, die darauf schwören, wegen dem ganzen Stress heutzutage. Wird ja alles immer schnelllebiger, die neuen Medien, die Erreichbarkeit, naja, Sie wissen schon. Das nehme ich, habe ich gesagt, habe das Geld aus meinem schwarzen, durchgesessenen Geldbeutel gefischt und in ihre rauen Hände gelegt, deren Fingerkuppen schon ganz bunt waren. Jetzt halte ich es in meiner Hand. Ganz kalt ist es, aber auch ein wenig weich. Es liegt gut darin. Ich stupse es leicht an, als es auf meiner Fingerspitze liegt. Ganz behutsam bringe ich es in Bewegung, so als würde ich den kleinen Hundewelpen meiner Nachbarin das erste Mal mit vor die Tür nehmen, um ihm diese große, weite Welt zu zeigen. Ganz tapsig dreht sich auch das schimmernde Ding auf meinem Finger. Es strauchelt etwas, fängt sich aber schnell und kommt in Bewegung. Immer schneller wird es, je öfter seine Runden auf meiner Fingerkuppe dreht. Die Geschwindigkeit zieht mich in den Bann, kleine Reflexionen, die das Licht auf der Oberfläche zeichnet, laufen die Wände meines Zimmers entlang. Es ist so schön, so unfassbar schön. Das habe ich geschaffen, alleine ich hier in meinem Zimmer. So stolz war ich das letzte Mal nach dem Abitur, glaube ich, habe ich aber vergessen. Vermutlich war ich nie wirklich stolz. Auf was denn auch? Die abgebrochene Ausbildung und den Job an der Tanke, den ich habe, seitdem ich 15 bin. Stolz kann man darauf nicht sein. Vor allem nicht, wenn alle um dich herum etwas Richtiges studieren. Als sie noch studierten, konnte ich auf sie herabblicken. Schließlich hatte ich ein festes Gehalt, arbeitete 40 Stunden, begrüßte Kunden, füllte Regale auf, langte Kaffee und Leberkäse über die Theke und nahm mir Samstagabend die liegengebliebene Motorsport und die Zeitungen ab 18 mit nach Hause. Ein systemrelevanter Arbeitsplatz, würde man wohl sagen. Damals haben sie mich noch beneidet, redete ich mir ein. Sie, die mit dem Fahrrad zu mir kamen, um Bier und Zigaretten zu kaufen. Sie, die mit weniger als 800 Euro im Monat auskamen und den Kopf voller unwichtiger Texte hatten, von Menschen, die schon längst gestorben und nichts mehr zu sagen hatten. Die langen Studienjahre holen die nie wieder auf, glaubte ich. Bis sie ihr Studium beendet hatten, die Haare kürzten, die Moralvorstellungen gegen regelmäßige Gehaltseingänge und das Fahrrad gegen die neue C-Klasse tauschten. Dann merkte ich, dass ich es war, der sie beneidete. Jetzt grinsten sie mich halb feixend, halb mitleidig an, wenn sie zu mir kamen. »Na, immer noch hier?« »Ja, ja, doch, macht Spaß, gut bezahlt.« »Gehört dir der Laden mittlerweile?« »Nee, nee, ich bin da ja bescheiden. Ist ja auch schwierig, so ohne Abschluss. Naja, der steinige Weg ist der lohnende und so, Sie wissen schon.« Da habe ich bemerkt, dass ich es war, der die ganzen Studienjahre nicht mehr aufholte. Der, der stehen geblieben war. Der, der es zu nichts gebracht hat in dieser Gesellschaft, in der es doch alle irgendwie zu irgendwas bringen müssen. Aber jetzt bringe ich etwas in Bewegung. Kein Stillstand mehr in meinen Händen, nur noch Geschwindigkeit, Fortschritt. Ich bin gottgleich, allmächtig, ich bin alles durch dieses metallische Geschöpf. Der dreifaltige Kreisel in meinen Händen. Ein beruhigendes Zischen füllt die Stille um mich herum aus. Ich stelle mir vor, dass wir gemeinsam abheben. Dass sich das leuchtende Ding von meiner Fingerspitze bewegt, nach oben steigt und mich mitzieht an die Decke meines Zimmers. Dann stoßen wir beide gegen den rauen Putz. Ein dumpfes Geräusch macht das. Dann ist der Hype vorbei.
Ich möchte kurz noch eine kleine Ulkigkeit aus der Poesie für Sie habe ich hervorgekramt.
Gerne.
Kennen Sie zufällig Johann Benjamin Michaelis? Ist er Ihnen bekannt?
Nein.
Der ist aus dem späten 18. Jahrhundert und der hat ein kleines Verslein verfasst.
Aha.
Und das zum Thema passt Hype. Zum Thema Hype. Darf ich Ihnen das kurz vortragen?
Gerne, es hat ja was mit dem Thema zu tun.
Es hat was mit dem Thema zu tun. Ein Modetitel noch, so ist das Werk geschehen, Empfindungen, Bardier, Theater, Reverien, Fragment, Bibliothek, Entitlé, Rhapsodien, Museum, Brief, Anthologie, Versuch aus diesem nimm ein Wort und setz es vor ein Buch. Wenn dann vor seiner Stirn ein englisch Motto schmettert, so wird dein Werk verlegt, bezahlt, gekauft, vergöttert.
Fantastisch.
So ungefähr. Ist ja gut, nicht wahr?
Sehr
also
gut.
Er deutet hier auf eine typische Eigenschaft eines Hypes hin, nämlich dass es mit Worten, dass quasi Produkte mit Worten versehen werden.
Ja, Buzzwords.
Buzzwords hatten wir vorhin schon und dadurch eine Aufwertung erfahren, eine Hyperbel erfahren. Es wird etwas übertrieben oder etwas zugeschrieben, was nicht da ist. Nicht wahr? Also hier Rhapsodien, nicht wahr?
Das Anthologien. Heißt, dass der Titel oder dass die Buzzwords, die Schlagwörter, dass die wichtiger sind als das, was drinsteht.
Richtig. Und zugeschrieben werden und eine Aufwertung aus Vermarktung. Und auch hier schon diese Vermarktungsstrategie mit hineingeschrieben
ja. In
dieses Gedichtlein aus dem späten 18. Jahrhundert.
Toll.
Auch, dass man englische Wörter zum Beispiel vor Titel schreiben soll, wenn man ein Buch schreibt,
und dieser,
damit es mehr verlegt wird.
Und dieser und Mann sagt, dass das dann verlegt wird.
Richtig, verkauft und vergöttert, bezahlt auch.
Können Sie mir noch mal sagen, was man da hinschreiben muss?
Also, warten Sie, ich muss den Originaltext in der altdeutschen Schrift noch mal kurz rauskramen, damit ich jetzt hier keine Fehler mache.
Altdeutsch, hören Sie mal. 18. Jahrhundert, war doch kein Altdeutsch mehr.
Ja, was dann, was weiß ich, was das war?
So, ich möchte jetzt aber wissen, was ich da draufschreiben muss auf mein Buch.
Ja, hier habe ich es doch. So, ein Modetitel noch, aha. So ist das Werk geschehen. Ja. Empfindungen, Bardier, ich weiß nicht, was das ist, was ist ein Bardier? Bardier?
Das ist jemand, der ihnen die Haare schneidet, natürlich.
Ah, okay. Na klar. Theater und dann wieder so ein Wort. Reverien. Was ist das?
Das ist, das kommt vom Französisch.
Rêve. Ach so.
Das heißt Traum.
Ah. Fragment. Bibliothek.
Bibliothek.
Einfälle. Rhapsodien.
Ja. Und wo muss ich das dann hinschicken, dass sie das verlegen?
Museum Wälderbrief Anthologie. Aha. Versuch. Also Versuch über einen gelungenen Tag zum Beispiel. Aha. Hatten wir.
Handke.
Gab's ja auch schon mal. Richtig. Und dann sagt er hier, aus diesen nimm ein Wort.
Eins nur.
Also, ja, ein Wort. Richtig.
Dann nehme ich jetzt Fragment.
Richtig. Und setz es vor ein Buch.
Ja. Okay. Mein Leben.
Okay.
Fragment und dann, mein Leben von dann, Hartmut Eisenbach.
Noch nicht fertig, wir sind noch nicht fertig. So. Es gibt noch eine letzte Anweisung. Aus dem dann vor seiner Stirn ein englisch Motto schmettert.
Aha.
Das fehlt noch. Also wir brauchen noch ein englisches Motto vor ihrem Titel, den zusammengesetzten.
Was wäre das? Also vorne hin.
Ja.
Okay. The Book. Fragment mein Leben. Von Hartmut Professor Eisenbart. Wie ist das?
Das ist sehr gut. Und dann löst sich die letzte Zeile ein. So wird dein Werk verlegt, bezahlt, gekauft, vergöttert.
Toll.
Herr Eisenbart, Sie sind auf dem Weg zum Hype. Und das alles nur durch dieses kleine Gedichtlein.
Ich freue mich.
Und ich freue mich auch, dass wir jetzt den zuhörenden AutorInnen auch hier einen kleinen Anreiz für ihr erstes Buch
gleich
die Hand gegeben haben.
Und
probieren Sie es doch mal aus.
Hier kommt noch ein kleiner Werbeblock mit Produkthinweisen und vielleicht können Sie auch bald mein Buch dort hören.
Hat einer Kamel dein Auto eingedruckt? Repariere die Delle mit brandneuem Set. Fantastisches Sichterlebnis. Neue kurzsichtige Brille vergrößert alles. Tragödien durch Lichteffekten. Schütze deine Augen am Lenkrad auf neue Weise.
Ach, Herr Eisenbart, wir rauschen auf den Schluss zu. Wir haben heute so viel gehört.
Ja.
Wir sind in einer, ich will schon fast sagen, in einer flitzebogenhaftigen Stringenz durch das Thema hindurch gehuscht.
Ja, sehr gut.
Und haben uns wirklich, wir haben Sacharbeit, also heute haben wir Sacharbeit geleistet.
Ja, damit haben wir uns aber auch für die letzten paar Ausgaben quasi revanchiert, wo es vielleicht zwischendurch vielleicht nicht so recherchiert war, was wir da geplappert haben. Das hing aber auch damit zusammen, dass wir eben in einer Zeit des Umbruchs sind. Und wir haben uns jetzt gerade neu entdeckt. Am Telefon.
Richtig.
Wir haben uns beschnuppert.
Entschuldigung, reden Sie erst fertig.
Machen Sie nur.
Ach komm, nee, Sie können doch.
Jetzt machen Sie.
Okay, gut.
Machen Sie ruhig.
Das ist schon okay, wenn Sie auch mal sprechen.
Nee, Frau Meisendrath, ich rede die ganze Zeit.
Ich habe so viel geredet. Na gut,
kommt ein Text von Bert Berlin.
Oh Gott, du Liebe, schenktest uns erst Franz Joff Strauß und voller Gnade, dann auch noch Markus, den Gotterlöser Söder in voller Güte. der wie sein Vater, Franz Schopf Strauß, der Gottesmutter Ähnlichkeiten hat. Wütender Einschub. Es scheint, als ob er mit allem in seinem Darm Ähnlichkeiten hat. Infantiles Getue. Und es muss sich Gott für jeden Nachtisch feiern, den Markus kredenzt. Wohlbehütete Mundschutzfarmen liegen ihm, wie wir zu Füßen. Was ein Mann, was ein Kadonkadonk-Booty-Mann so Tolles so kann. Weil mir sonst wirklich kein Grund dafür einfiele, weswegen Antlitz und Liebe auf den Großgotterlöser Söder ruhmig fallen soll.
Herr Eisenbart, ich habe mich auch schon, also jetzt geht's ja aufs Ende zu und ich habe mich auch schon jetzt aufs Bett hinaufgefläzt, nicht wahr? Das ist ja auch der kleine Vorteil, die kleinen Freuden, die man so hat im Homeoffice, dass man jetzt hier sich zum Beispiel im Nachtrock oder in der Badewanne befinden kann, während man arbeitet.
Hier kommt auf jeden Fall die Strafzeit, wenn Sie die Sendung nachhören wollen, dann machen Sie das doch.
Ja, www.eisenbartmeisenbrat.com. Alle Texte auch da zum Anhören.
Wir wünschen Ihnen eine gute Zeit und hören Sie doch das nächste Mal auch wieder rein in 4 Wochen. Nee, am 4. Sonntag im Monat. Dann geht es um das Thema Übersetzungen.
Das wird auch spannend werden.
Wird sehr gut. Ich weiß es schon.
Gut, ich werde mich jetzt erstmal wieder ins Sauerstoffzelt hinein versenken.
Ich höre noch ein bisschen Podcast vielleicht.
Ah, das ist ja schön. Zum Beispiel Heizung auf 2,5.
Toll.
So ein Beispiel.
Oder hier Drosten.
Drosten, nicht wahr? Und
oder Eisenbart und Meisendraht.
Zum Beispiel.
Kennen Sie das?
Ich glaube, das ist nur wieder so ein neumodisches Hype-Ding. Da mache ich nicht mit, Herr Eisenbart.
Gut. Tschüss.
Tschüss.
Nachdem ich weiß, wie klein der Übergang von Gegenwart zu Vergangenheit ist, hilft es mir bisweilen, alles, wovor ich bange, mit diesem Wissen abzugleichen. Ich denke mich in die in der Zukunft liegende Vergangenheit, um der Gegenwart die Stirn bieten zu können.
Na, also das war jetzt ja nur wirklich...
Also
ich habe ja schon gedacht, Ihr Gerede wär gequillter.
Nee, also Moment mal, mein Podcast das war ist ja voll dagegen. Also
ja, wirklich. Ja gut, das ist nicht schwer, aber ich
weiß
ganz genau, dass das...
Sie haben noch nicht mal einen Podcast.
Sie machen doch die Leute nur verrückt
hier, mit ihrem Gerede. Ich sitze die ganze Zeit im Labor und da musste ich auch noch am Tag muss ich eine Stunde mehr Zeit nehmen für diesen Quatsch.
Ja, und ich sitze in meinem Wohnzimmer und denke mir, muss mir neue Sachen ausdenken, die ich sagen kann.
Ganz toll.
Also da haben Sie es einfacher. Sie haben wenigstens hier Grundlagen Forschung zu tun. Ich habe ja nichts mehr.
Ich muss dauernd mit diesem tödlichen Virus arbeiten und Sie sitzen da zu Hause.
Ach so. So, aber ich glaube jetzt klingeln wir doch mal. Hier ist so eine Klingel. Damit
in der Friseur, im Wartezimmer vom Friseur.
Ja, genau.
Aha, da muss doch mal wo wir gerade sind.
Ja, das sind
ich weiß ja nicht, ob die Leute noch wissen, dass wir beim Friseur sind.
Nein, wir sind gerade im Wartesaal. Ich bin Wodak und ich bin Drosten und wir sitzen und warten auf den Friseur und der kommt nicht.
Wolfgang, warte mal. Wolfgang, schau mal.
Meine beste Dauerwelle ist her.
Ja, Ihre beste Kreation.
Ja.
Jonathan Mese?
Radio Z präsentiert The Book. Fragment. Mein Leben von Professor Eisenbart. Lesen Sie.